Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram.
Mit Anna Brandstetter
und Oleg Tichomirov.
Euer maximal unwissenschaftliches Unterhaltungsprogramm.
Hallo und herzlich willkommen zu Verschwörerisch.
Willkommen zurück, meine lieben Verschwörungsmäuse. Was geht ab? Frohes Neues!
Ja, 2026. Yay. Ich bin mega gespannt, was dieses Jahr bringt. Ich hoffe noch immer, dass 2026 das Jahr sein wird, in dem sich die Aliens zeigen.
Ja, mal gucken. Aber es fängt auf jeden Fall schon mal richtig schön beschissen an mit Trumps Angriff auf Venezuela. Ja. Nur mal so am Rande, ne? Wir haben jetzt nicht mal ein paar Tage im neuen Jahr und schon wird wieder losgekriegt.
Naja, vielleicht dient der Krieg aber auch, um Dinge zu verschleiern. Das ist ja, wird ja oft gern Krieg eingesetzt.
Traurigerweise, also es leiden auf jeden Fall wieder Menschen schon mit Beginn des neuen Jahres. Traurigerweise liefert es uns natürlich wieder Material für unseren Podcast.
Oh ja. Yeah.
Tja, Leute.
Ja, ich glaube, die Folge wird heute mega lang, deswegen würde ich jetzt gar nicht groß Blabla machen, sondern ja. Ich würde sagen, wir schmeißen uns direkt in die Verschwörungsrakete. Ich spreche jetzt davor gleich eine Triggerwarnung aus, wenn es wird echt heftig in der Folge. Es geht wieder um sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen und Minderjährigen. Und wenn es euch nicht gut mit dem Thema geht, dann skippt die Folge und hört doch dann in unsere Alien-Folgen rein, zum Aufwärmen.
Aliens sind immer gut.
Für zukünftige Folgen, weil ich freue mich voll wieder aufs Alien-Thema, mich zu stürzen.
Ja. Okay, Leute, Epstein Part 2, los geht's, ab in die Verschwörungsrakete.
Verschwörerisch. Wir sind Anfang der 90er Jahre. Eine Party mitten in Manhattan. Gedämpftes Licht, Jazzmusik, Gläser klirren, Stimmen hallen durch den Raum. Mitten darin bewegt sich eine Frau Ende 20, wie selbstverständlich durch die Menge. Elegant, selbstbewusst und teuer gekleidet. Jeffrey beobachtet die ihm noch unbekannte Frau, wie sie mit den einflussreichen und berühmten New Yorkern redet und scherzt. Er findet sie aufregend und elektrisierend. Ein gemeinsamer Freund stellt die beiden nun einander vor. Ihr Name? Ghislaine Maxwell.
Ghislaine wird 1961 in Frankreich geboren und wächst in Großbritannien auf. Sie ist die jüngste Tochter des Medienmoguls Robert Maxwell und bewegt sich von klein auf in einem sehr privilegierten Umfeld, geprägt von Macht, Geld und politischer Nähe. Die Familie wohnt in Haddington in der Nähe von Oxford in einem riesigen Anwesen. Im gleichen Haus ist auch die Pergamon Press untergebracht, ein Verlag, den ihr Vater leitet. Ghislaine studiert von 1981 bis 1985 Sprachen und Geschichte, natürlich an der weltbekannten University of Oxford. 1984 legt sie ein Pausenjahr ein, um im Verlag des Vaters zu arbeiten. 1985 ist sie mit 22 Jahren mal eben Direktorin des Fußballvereins Oxford United. Der gehört natürlich auch ihrem Vater. Ihr Leben und ihre Karriere bewegen sich zwischen verschiedenen hochrangigen Posten im Maxwell-Imperium und zwischen den verschiedenen Hauptstädten der Welt. Immer mehr kann sie sich auf ihr eigenes Netzwerk verlassen. Sie ist ein extrovertierter Mensch und pflegt ihre Beziehungen. Ihr Bekanntenkreis reicht von den europäischen Royals über internationale PolitikerInnen hin bis zu Größen der damaligen Popkultur. Doch 1991 nimmt ihr Leben eine tragische Wendung. Ihr Vater Robert Maxwell verschwindet durch mysteriöse Umstände von seiner Yacht und wird später tot aus dem Wasser geborgen. Die Ermittlungen ergeben kein Fremdverschulden. Somit steht Unfall oder Suizid im Raum. Und die breite Öffentlichkeit geht von Letzterem aus. Wie bereits erwähnt, galt Robert Maxwell zu Lebzeiten als mächtiger Medienmogul und Politiker. Erst nach seinem Tod fliegt auf, dass er über Jahre hinweg Milliarden aus den Pensionsfonds seiner eigenen Unternehmen veruntreut hatte. Das Geld hatte er gebraucht, um sein wankendes Imperium künstlich am Leben zu halten und natürlich um den luxuriösen Lebensstil seiner Familie weiterzuführen. Insgesamt fehlen am Ende knapp 4 Milliarden Pfund. Zehntausende Angestellte verlieren ihre Altersvorsorge, sein Konzern bricht vollständig zusammen. Und das Bild des erfolgreichen Selfmade-Mannes verwandelt sich posthum in eines der größten Wirtschaftsbetrüger Großbritanniens. Wäre er nicht gestorben, wäre er sehr wahrscheinlich im Gefängnis gelandet.
Ja, über Robert Maxwell gibt es noch einiges, da gehen wir aber ein bisschen später
drauf ein. Da sage ich später noch ein bisschen was zu, ja.
Wenn wir in den Verschwörungspart übergehen. Genau, aber Ghislaine zum Beispiel, die glaubte nicht daran, dass ihr Vater durch einen Unfall oder durch Suizid gestorben ist, weil, ich meine, sind wir uns ehrlich, er hatte ja am Ende auch genügend Feinde. Das heißt, es wären Mordmotive da gewesen.
Er ist ein sehr mächtiger Mann und genau.
Ja, aber da es halt in die Richtung keinerlei Anzeichen gab, oder vielleicht gab es Anzeichen, aber man hat es vertuscht, es wurde auf jeden Fall niemals wegen Mord ermittelt.
Ja.
Fakt ist, dass ab dem Moment, wo der Vater starb, sich Ghislaines Leben drastisch verändert hatte. Es war dann so, dass sie in London, war halt sie und die gesamte Familie sehr negativ im Munde aller Leute, kann man sich vorstellen.
Ja, kann man sich vorstellen, ja.
Und dann hat sie einfach kurzerhand ihren Hauptwohnsitz von London nach New York verlagert.
Wie es reiche Leute halt eben so machen. Ne?
Ja, aber so reich war sie dann gar nicht mehr, Oleg, weil sie hatte dann nur mehr einen Treuhandfonds, der ihr mickrige $100,000 im Jahr ausbezahlt hat. Also davon kannst du
da
nicht
kannst du
leben,
Luxus
wenn
essen,
du Luxus und Reichtum gewohnt bist.
Ja, die Pelze und die Autos,
und,
das kannst du alles verkaufen.
Und ja, und vor allem New York ist teuer, also selbst in den 90er Jahren. Naja, das heißt, sie hat jetzt eigentlich kein Reichtum mehr, aber sie hat nach wie vor ihr Adressbuch mit den einflussreichen Kontakten. Und als eben jener dieser Kontakte eine Party schmeißt, lernt Ghislaine den damaligen angeblichen Multimillionär Jeffrey Epstein kennen. Mhm. Man munkelt, dass sich Ghislaine eigentlich gleich auf den ersten Blick in Jeffrey verliebt hat. Also es war einfach seine Energie und seine Ausstrahlung. Und die Theorien sind, dass er sie wohl an ihren Vater auch erinnert hat. Also jetzt nicht optisch, weil der Vater war sehr unattraktiv. Und über Jeffrey Epstein kann man sagen, was man will, aber es war jetzt kein unattraktiver Mann. Mhm. Aber halt eben, wie er sich gibt und von der Energie her. Nochmal kurz was zu Robert Maxwell.
Großkotz.
Ich habe mir die Doku reingezogen, dass ich Oleg letztens so brav die Jeffrey Epstein Stinkreich-Doku reingezogen hat, habe ich mir die Ghislaine Maxwell Stinkreich-Doku reingezogen, auch auf Netflix. Und da habe ich gelernt, dass ihr Vater halt das Haus mit eiserner Strenge führte. Er hat auch oft den Gürtel verwendet. Das war dann wohl so, dass seine Kinder ihm irgendwie sagen mussten, was sie Tolles erreichen wollen in dem Monat und wie sie dorthin kommen. Und zum Beispiel, wenn ihm die Antwort nicht gefallen hat.
Motivation durch Gürtel oder was?
Ja, wenn ihm die Antwort nicht
gefallen hat. Er hatte 9 Kinder, haben wir das gesagt schon? Also der hat
genau,
viele Kinder
9 hatte. Kinder, Ghislaine war die jüngste. Und er hat die dann halt einfach beinhart mit dem Gürtel verdroschen. Mhm. Ne?
Super.
Das heißt, Ghislaine wuchs.
Sympathischer Kerl auf jeden Fall schon mal, ne?
Super sympathisch, ja. Ghislaine wuchs auf jeden Fall mit dem ständigen Gefühl, auf ihrem Vater gefallen zu müssen und seinen hohen Ansprüchen gerecht werden zu müssen. Und darin war sie dann anscheinend recht gut, würde ich sagen, weil sie war ja immerhin die Lieblingstochter.
Mhm.
Genau, und Robert, der mochte es auch, seine Tochter vorzuzeigen. Also er betonte immer wieder, wie hübsch sie war. Das heißt, sie war quasi seine Trophy-Wife.
Pimping out your daughter.
Nur, dass sie eben die Tochter war. Also es gibt halt super viele Bilder von den beiden, wo sie halt so wie so ein Anhängsel an seinem Arm klebt. Genau, und die Frau Elizabeth.
Weil der wahrscheinlich auch so ein Typ ist, sorry, aber der wahrscheinlich auch schon früh verstanden hat, dass Leute abfahren auf junge, leicht bekleidete Mädels und die halt überall hingeschleppt hat und wahrscheinlich irgendwie dadurch an.
Ich frage mich sogar, ob der, weiß ich nicht, vielleicht ist sie auch von ihrem Vater missbraucht worden und das hat dazu geführt, dass sie später das wurde, was sie wurde, aber das sind jetzt reine Spekulationen.
Aber hast du Anhaltspunkte für?
Nee, ich habe keine Anhaltspunkte, aber es wird zu ihrer Psyche und zu ihren Handlungen passen. Na, weil es ist ja oft so, wenn du selbst Missbrauchsopfer warst, dass du selbst später auch zur Täterin wirst. Ja, auf jeden Fall, die Mutter Elisabeth, die hatte halt eigentlich überhaupt nichts zu kamellen in dieser Familie und die war aber eigentlich eine sehr gebildete, Akademikerin, mhm. die war Holocaust-Forscherin und die wurde so oft von Robert betrogen und zwar aber auch nicht nur heimlich und es ist, weiß nur in der Familie Bescheid, sondern halt auch, es wusste eigentlich jeder und vielleicht ist das auch so ein Rollenbild, was bei Ghislaine dann sich geprägt hat, dass der Mann sowas mit der Frau machen kann und die bleibt dann sowieso.
Das ist halt auch so, solche Sachen werden halt, es gibt natürlich bestimmte psychische Erkrankungen oder Sachen, mit denen du geboren wirst. Mhm. Und es passiert aber auch sehr, sehr viel in der Kindheit. Ne? Ja. Und wenn du sowas schon mitkriegst und das, was du mir so erzählst, das passt halt einfach dazu, dass du dann, also so super psychisch gesund kommst du nicht aus so einer Familie raus.
Auf gar keinen Fall.
Das sieht man dann ja an.
Also ich unterstelle jetzt einfach mal Robert Maxwell, dass er seine Tochter missbraucht hat.
Oder sozusagen, vielleicht auch nicht körperlich missbraucht oder sexuell oder sowas, aber missbraucht für seine Zwecke, bin ich mir schon ziemlich sicher, weil so machen das solche Leute. Mhm. Ich habe ja auch so Fotos gesehen, ne? Die schieben dann ihre eigenen Kinder vor und lassen die antatschen von anderen.
Gibt mir auch ganz krasse Trump und Ivanka-Vibes, wenn du so früher diese Fotos guckst, wo die noch jung waren, dann auch er immer so mit ihr so unterwegs war, als wäre sie sein Trophy-Wife. Ekelig. Ja. Ich bin immer nur angefressen, 10 Schritte hinter meinem Vater hergelaufen.
Ja, gut. Das ist aber, ja, gut.
Naja, gut.
Weiter im Programm.
Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir gehen jetzt wieder zurück zu Jeffrey und Ghislaine. Also, wie wir ja wissen, stand Jeffrey schon immer auf jüngere Frauen. Mhm. Also passt die nicht mal 10 Jahre jüngere Ghislaine nicht so wirklich in sein Beuteschema. Aber laut der vielen Aussagen von damaligen Bekannten hatte Ghislaine eine sehr elektrisierende Ausstrahlung und schafft es damit, viele Leute in ihren Bann zu ziehen und so eben auch Jeffrey. Es hieß auch, dass sie extrem lustig gewesen sein soll, aber auch etwas anstößig und sehr sexuell. Mhm. So, und jetzt gibt es wieder eine Geschichte, die eine damalige Bekannte von Ghislaine damals erzählt hat. Und zwar hat Ghislaine mal eine Dinnerparty geschmissen mit, keine Ahnung, sowas wie, es war eine kleine Gruppe, aber die waren schon so 15, 16 Leute. Und dann verschwand Ghislaine einfach und kam kurz darauf zurück mit einem Haufen Seidenschals. Und mit denen wollte sie dann den Männern auf der Party die Augen verbinden und die Frauen sollten sich obenrum freimachen, damit die Männer dann quasi deren Brüste begrapschen können und raten sollten, welche Brüste zu welcher Frau gehören. Ja, und
das, was man halt auch so an Silvester macht, wenn man mit Raclette essen fertig
ist.
So.
Genau. Und die Frau, die das halt erzählt, meinte halt, dass sie sich damals wie in einem Albtraum fühlte. Also der war das gar nicht recht. Ne?
Das ist so hochgradigst weird. Ja, wenn das mit Leuten machst, die jetzt nicht in deinem Pervert-Kreis eingeweiht sind.
Wenn du das mit Leuten machst, die nicht in einem Pervert-Kreis eingeweiht sind, weil ich meine, es gibt ja Swinger-Partys und so weiter und das ist auch alles okay und legitim, sofern halt
alle. Stell dir mal vor, du packst zu Weihnachten einfach so eine Nummer aus, ey. Ja, mit irgendwelchen random Leuten lädst du zum Schnitzelessen ein und sagst, hey, komm, wir verbinden uns nicht und ihr befühlt unsere Schwänze und dann guckt ihr, zu wem das gehört. Das ist so weird.
Ja, aber es werden ja meistens nicht die Schwänze befühlt, sondern.
Nee, ich wollte jetzt das mal umdrehen. Okay. So,
genau, und dieses Happening fand noch pre-Jeffrey statt, ne? Das heißt, die war auch schon sehr so ein bisschen
weird. Also weird in Anführungszeichen, weil es ist schon eigentlich, weil also es ist so.
Es ist, ich finde es insofern schon weird, weil du musst ja, du kannst es ja vorschlagen und dann siehst du, wie die Leute reagieren und dann kannst du sagen, ach nee, war nur ein Spaß, möchte ich eh nicht machen. Oder du schlägst es vor und siehst dann, ah okay, die reagieren alle sehr positiv, die sind auch so sexualisiert wie ich, machen wir das.
Aber
ja okay.
Meinst du nicht, dass das auch sowas ist, man stellt sich das ja so klischee-mäßig oft vor, aber so Leute, die einfach richtig viel Knete haben, ja, und sich alles leisten können, alle Annehmlichkeiten, alle Dings und Masseur und Puff und Dings und so. Und ich frage mich dann mal so, wenn so, es gibt doch Prostitution, auch wenn es, ne, kann man ja gutheißen oder nicht und so, aber das gibt es. Du kannst es ja dahin fahren, bezahlen, weißt du, so legal aussieht. Aber nein, man muss noch diesen Kink suchen, dieses, was kann ich noch machen, ja? Ich bin jetzt hier in einer fetten New Yorker Villa, was kann ich noch bringen? Was kann ich, wie kann ich meinen sexuellen Dings noch weiter ausleben, ne? Man hört das immer so, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass sehr, sehr viel Geld und Einfluss haben, darauf ein großes Ding hat, ne, dass es dir so im Kopf sowas öffnet, so einen Zugang zu so einem düsteren Ding, wo du sagst, ich kann alles ausprobieren, ich bin eh reich. Mm. Ne, und mir wird auch nichts passieren, weil ich kann mich auch von allem freikaufen.
Ja, beziehungsweise brauchst du vielleicht echt diese Kinks, um stimuliert zu bleiben. Also weißt du, dass man halt irgendwann, wenn du alles hast und dir alles leisten kannst und dir alles zu Füßen liegt, dass man dann irgendwann so abstumpft, dass man sich halt dann genau, wobei ich das jetzt gerade noch harmlos finde. Ne?
Im Vergleich also, zu dem, was kommt.
Keine Ahnung, wäre ich jetzt auf so einer Party und jemand macht das, hätte ich wahrscheinlich mit Anfang 20 zum Spaß sogar mitgemacht.
Aber wenn es eine normale Dinnerparty ist, dann...
Stillbrüste da, muss keiner begrapschen hier.
Nein, aber wenn es so eine Dinnerparty ist, da würden bei mir als Gast alle Alarmglocken klingeln, wenn das random jemand so auspackt. Ja, ich frage mich wirklich, also auch jetzt, ich frage mich wirklich, wie viel tatsächlich hinter so verschlossenen, reichen, vergoldeten Türen stattfindet, was extremst unethisch und weird und komisch ist. Ich sag jetzt nicht das Befühlen von, ne, du sagst ja auch Swingerclub und so. Ja, alles in Ordnung, also
ich finde, das ist jetzt nicht die krasseste Geschichte, ne, aber...
Aber du weißt, wo es hinführt, genau, deswegen ist es krass.
Genau, du weißt, wo es hinführt und deswegen, und das war halt einfach noch pre-Jeffrey, das heißt, ich wollte einfach damit mit der Geschichte erzählen, dass die einfach auch von sich aus schon in die Richtung gehend, sehr viel Anreize gebraucht hat für ihr Leben. Gut, ab 1991 traten die beiden dann als Paar in der Öffentlichkeit auf, also Jeffrey und Ghislaine. Und so hatte sie endlich ihren luxuriösen Lifestyle wieder zurück, nämlich mit einem ultrareichen Mann, der für alles bezahlt. Aber auch für Jeffrey war Ghislaine äußerst wichtig, denn wie wir bereits erfahren haben, war sie sehr gut vernetzt und führte Jeffrey in die Kreise der ultramächtigen Elite ein. Sie stellte ihm die europäischen Royals vor, vernetzte ihn mit internationalen PolitikerInnen und eben auch mit den Ikonen der damaligen Popkultur. Also war die Beziehung für die beiden quasi eine Art Win-Win-Situation.
Das habe ich auch schon gelesen, also dass Jeffrey nicht von sich aus, wir haben ja uns in der ersten Folge auch schon ein paar Mal gefragt an den Stellen so, wie ist er daran gekommen, wie kommt er zu diesen ganzen reichen Leuten
durch
und so.
Durch Ghislaine.
Unter anderem durch Ghislaine, genau. Ja. Und das ist halt, Beruflich tastet sich Ghislaine durch verschiedene Projekte und erlangt Erfolg mit dem neuen Medium Internet. Internet. Web. Sie hält Anteile an der McKinley Group, gegründet von ihren Zwillingsschwestern. McKinley betreibt Magellan, eine der ersten Internetsuchmaschinen überhaupt.
McKinley sagt mir sogar irgendwie was, oder verwechsel ich das
gerade mit Kinsley? Ich glaube, du verwechselst das mit was anderem, glaube ich.
Okay.
1996 verkauften sie das Unternehmen gegen Excite-Aktien. Ein Deal, der die Schwestern zu Multimillionärinnen macht. Auch Ghislaine profitiert. 1999 landet die Familie auf der Sunday Times Rich List. Während das Geld fließt, wächst im Hintergrund etwas anderes. Ghislaine übernimmt bei Epstein immer mehr Aufgaben. Seine Häuser verwalten, Personal führen, Gäste empfangen. Juan Alessi, ein Angestellter in Epsteins Anwesen in Palm Beach, erzählt später vor Gericht, wie Ghislaine ein 58-seitiges Haushaltsbuch eingeführt habe. Darin Sätze wie: Sie sehen nichts, hören nichts, sagen nichts, außer wenn man sie direkt anspricht.
Ja, das ist so krass, weil das kommt ja eigentlich vom Personal von den Royals, ne? Und die wurden teilweise so getrimmt, dass die wirklich nichts mitbekommen. Also die stehen dann so drinnen und haben wie so
bis im Tunnel dann.
Bis im Tunnel und nur wenn du dann angesprochen wirst, also ich könnte es fix nicht. Ich würde sagen, ja, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts. Und dann würde ich das teuer verkaufen.
Und dann würdest du zur Zeitung gehen und sagen, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich habe alles mitbekommen. Ich wäre
ganz eine schlechte
Angestellte. Lass mal die Geld drüber wachsen, Bruder, ich sage alles. Ich wäre echt auch so ein schlechter, ich würde alles verpetzen bei sowas. Direkt, Junge.
Fix.
So, aber naja, wenn du ein verschwörerisch Podcast dann
ja, machst. Das Problem sind halt die NDAs natürlich.
Ja, aber du bist ja da. Befreit dich ein NDA? Also sozusagen, wie ist das, wenn du eine Straftat, jemand begeht eine Straftat, du hast ein NDA unterschrieben?
Ich glaube, dann zieht es nämlich nicht, aber das wissen viele nicht,
ja,
und deswegen
trauen sie sich nicht.
Aber natürlich eine NDA,
wenn du in einem Raum stehst
mit der Queen. Ich glaube, eine NDA geht eher um so Verhaltenseigenschaften quasi, dass man halt sagt, okay.
Ja, aber sobald es die Straftat erfüllt, das, was die da machen, und das erfüllt ja auch schon eine Straftat, wenn du in einem Raum mit der Queen bist und die sagt, keine Ahnung, XY, Köpfe also Köpfe ab. Schneide die Köpfe ab, ich mag sie nicht. Und das einen direkten Auftrag gibt an jemanden, dass sie sagt irgendwie, Adam, schneid ihnen die Köpfe ab. Und du bekommst das mit und der Adam geht los und nachher hat jemand
mit
die Köpfe
abge... Mit einer Geflügelschere.
Ja. Oh, sehr gut, Adam. Tea time. So, aber wenn du sowas mitbekommst und nachher werden Köpfe abgeschnitten und du gehst dann zur Polizei und sagst, hey, die hat das in Auftrag gegeben, dann war das ein Aufruf zum Mord oder wie heißt das da?
Ja, ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Pfarrern, die dir die Beichte abnehmen. Die dürfen ja auch von ihrem Schweigegelübde raus, wenn ich jetzt mit dem Pfarrer gestehe, ich habe jemanden umgebracht.
Aber die sind nicht strafrechtlich verfolgbar, wenn das rauskommt und du weißt, der hat das gebeichtet beim Pfarrer und der hat nichts gesagt, sind die dann auch zu belangen?
Nee, glaube ich nicht.
Nicht, ne? Das ist dann, kannst du sagen.
Er kann, aber er muss noch nicht. Aber genauso auch wie bei Psychologen und Psychiatern glaube ich auch, dass die ihr medizinische Schweigepflicht brechen
dürfen.
Herr
Doktor, mir geht so schlecht. Ich habe jemanden umgebracht und jetzt fühle ich mich irgendwie dreckig. Dann sitzt er da als Psychiater und...
Ja. Ich glaube, so ist es mit NDAs, aber das können wir eigentlich mal rausfinden, weil wir haben jetzt das Thema NDAs echt schon oft behandelt.
Ja.
Und ich habe es noch
also
immer nicht.
Also wenn ihr jemals ein NDA unterschreibt und dann irgendjemand vor euch irgendwie irgendwelche komischen Sachen macht und so, dann könnt ihr ruhig zur Polizei gehen. Habt ihr meine Erlaubnis für auf jeden
Fall? Meine auch, auf jeden Fall.
Ja. Also, offiziell sind Ghislaine und Epstein bis Anfang 2000 ein Paar, aber auch nach der Trennung bleibt sie an seiner Seite. Organisatorisch und, wie die Anklage später behaupten wird, als Beschafferin. Zwischen 1999 und 2007 überweist Epstein ihr mindestens 30,7 Millionen Dollar.
Wow, jetzt wissen wir, wie sie in die Firma ihrer Schwestern investieren konnte.
Na klar, Epstein hatte, also der Jeff Epstein hatte einfach Knete gegeben. Das ist ja auch so, wenn du so viel Knete hast oder Zugang zu so viel Knete. Hätte ich jetzt Zugang zu 50 Millionen, ja, über irgendeinen Fonds oder irgendeinen Scheiß, was irgendeinem alten reichen Sack, sorry, nichts gegen alte reiche Sack, aber irgendwie
schon
so,
was gegen alte,
ja,
reiche
ich Säcke. Verwalte irgendwie für irgendeinen reichen Sack da sein Konto, dann würde ich mir mal ein paar Millionen rausnehmen, irgendwo ein Gebäude kaufen und so, das als Investment, und dann wirft das ja wieder Geld ab, was dann mir gehört.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Und das ist dem mit 50 Mille dann ja völlig egal.
Ja.
Erstmal, ne? Du kannst, Geld macht Geld. Das ist ja das große Problem unserer Welt, dass du halt, wenn du erstmal Zugang zu so viel Knete hast, dann ist auch so eine Ghislaine Maxwell in Sekundenschnelle wieder oben auf.
Ja, aber man sieht es ja auch bei ihrem Vater Robert, dass aber bei dem ist Geld macht Geld nicht aufgegangen, sondern der...
Nee, aber...
Weil im Endeffekt, bis auf diese ganzen Treuhandfonds, die er für seine Hinterbliebenen angelegt hat, gab es ja nichts mehr.
Aber der hat es auch verprasst. Der hat wir reden nachher ein bisschen über den, aber der hat sich halt einfach übernommen. Der hat extremst über seinen Verhältnissen, der hat natürlich, aber der hat sehr, sehr viel Geld rausgeschossen für sich, für seine Familie, ne? Der hat auch 9 Kinder überhaupt, ne, die auch alle in Luxus gelebt haben. Und der hat expandiert in die USA, nach Osteuropa, da Zeitungen gekauft, hier Zeitungen gekauft. Das sind ja sehr, sehr große Investments. Und wenn du dich da übernimmst und es nicht läuft, dann bist du ganz schnell mal in der Miese, ne?
Ja. Absolut. Ja, also wie es ausgesehen hat, war Ghislaine sehr stark in Jeffrey verliebt. Also ich glaube auch, da quasi, wo sie quasi offiziell nicht mehr zusammen waren, war trotzdem immer eine starke Liebe für ihn noch da. Und sie war abhängig von ihm tatsächlich. Also sie war finanziell von ihm abhängig.
Aber findest du,
ja,
wenn jemand 30 Mille überwiesen bekommt, dann werden ja ein paar Millionchen noch übrig bleiben nach der Trennung. So.
Nee, aber die verprasst die ja auch. Die hat ja, weißt du, was die für einen Lifestyle führt? Weißt du, wie schnell du 30 Mille mit so einem Lifestyle ausgeben kannst?
Okay. Für mich fühlt sich das so an, als wäre das so mit, ja, natürlich auch ein Grund, aber ein nicht so wichtiger Grund wie die anderen Sachen.
Ja, okay, dann sind, gehen wir mal davon aus.
Weißt du, wie ihre Schwestern große... sind mittlerweile schon Multi und so, ja, ne? Ja, weißt du, die wäre jetzt nicht die wäre jetzt nicht verarmt, so.
Dann gehen wir mal davon aus, dass es die große Liebe ihres Lebens ist, Jeffrey. Und sie hat zum Beispiel meiner damaligen Freundin erzählt, dass Jeffrey wohl mindestens 3 Orgasmen am Tag braucht und sie das nicht leisten kann. Und dann wissen wir ja auch, dass sie von Anfang an nicht wirklich Jeffreys Beuteschema, nämlich extrem jung, entsprach.
Underage.
Ja, und so war es wohl ihre Idee gewesen, für Jeffrey Girls zu beschaffen, um seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Ohne Scheiß, das ging, sie hat das...
Ja, das war angeblich ihre Idee. Nämlich, somit hat sie sich einen dauerhaften Platz an seiner Seite gesichert. Also weißt du, die wurde dann wichtig für ihn, eben als damit Beschafferin. Als Beschafferin.
Wobei ich natürlich glaube, dass der schon vorher auf die Idee gekommen ist, auch in New York schon und so Minderjährige zu rapen und so, dass man mit Sicherheit die Struktur war schon, also das war schon in dem drin und das hat er auch schon fix gemacht, ne, in seinen Kreisen da.
Kann sein.
Ich glaube, sie hat das dann zu diesem Netzwerk dann wahrscheinlich, ne, die hat wahrscheinlich mal angefangen, so ein bisschen.
Naja, sie wird es halt wahrscheinlich gemerkt haben, okay, der Typ steht auf das und was kann ich tun, damit er mich nicht gegen so jemanden ersetzt. Das heißt, ich muss irgendwas aufbauen, was mich so wichtig für ihn macht, dass er mich nie wegwirft.
Das, ja, auch. Und natürlich hat sie ja, wie wir rausgefunden
haben, erbärmlich übrigens aus Frauenseite gesehen. Richtig erbärmliche Frau.
Aber sie wird da wahrscheinlich auch nicht ganz abgeneigt sein, weil sie hat ja auch mitgemacht bei manchen Sachen. Ne? Die wird ja auch, das ist ja nicht nur so ein Ding, wo du sagst, oh, es ist unangenehm, aber ich mach's mal.
Ihr selbst werden ja auch sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Ja. Und im Endeffekt fällt sie dann, also 95% der sexuellen Straftäter sind Männer und 5% sind Frauen. Das heißt, sie fällt da in einen ganz kleinen Prozentsatz. Und in der Doku, der Netflix-Doku, sagt auch eine Psychologin, dass sie wohl wirklich auch eine Psychopathin gewesen sein muss. Also einfach so von ihren Anlagen und wie sie gehandelt hat und genau.
Palm Beach, Florida. Ende der 90er. Die Sonne flirrt über den Asphalt. Palmen werfen lange Schatten. Hinter hohen Mauern erhebt sich Epsteins Villa. Weiß, protzig, abgeschirmt. Von außen ein Traumhaus. Innen eine perfekt inszenierte Welt aus Marmor, Kunst und kühler Klimaanlagenluft. Ein junges Mädchen, gerade mal 14, vielleicht 15 Jahre alt, sitzt am Strand, als eine elegante Frau auf sie zukommt. Ghislaine Maxwell. Sie spricht das Mädchen an, ganz freundlich, charmant. Sie fragt nach der Schule, nach Hobbys, nach den kleinen Dingen, die Vertrauen schaffen. Dabei wirkt sie fast fürsorglich, scheint wirklich ein Interesse am Leben des Mädchens zu haben. Außerdem ist sie ebenfalls eine Frau. Das ist viel weniger bedrohlich als ein fremder Mann. Und dann, ganz beiläufig: Ich kenne da jemanden, der ist sehr reich und großzügig. Du kannst dir bei ihm ganz leicht etwas dazu verdienen. Es geht nur um eine Massage, nichts Anstrengendes. $200 für eine Stunde, das ist ziemlich viel Geld, oder? Könnte dir sicher helfen. Das Mädchen zögert. Maxwell lächelt, fast mütterlich. Mach dir keine Sorgen. Ich begleite dich. Alles ganz harmlos. Ein wenig später steht das Mädchen vor Epsteins Villa. Ghislaine holt sie am Tor ab, führt sie dann zu einem Seiteneingang des großen Hauses. Marmorfußboden, frische Blumen, an den Wänden teure und vor allem obszöne Kunst. Fotos von nackten, jungen Mädchen, Statuen in Form von nackten Frauen. Ghislaine führt sie routiniert die Treppe hinauf, als wäre es ganz alltäglich. Angestellten begegnen sie in diesem Teil des Hauses nicht. Und oben, in einem Massageraum, wartet bereits Jeffrey Epstein. Er wirkt locker und freundlich, als sei das hier ganz normal. Für das Mädchen ist es ein Moment,
der ihr Leben prägen wird. Und so läuft es nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder, hunderte Male. Maxwell spricht Mädchen an und bringt sie zur Villa. Nur eine Massage. Und dann, irgendwann, dreht sich Jeffrey Epstein um und streift das Handtuch ab. Am Ende gibt es $200 in bar. Und oft auch die Aufforderung, weitere Mädchen mitzubringen. Ein tägliches Kommen und Gehen, das in Palm Beach irgendwann nicht mehr unbemerkt bleibt. Eltern beginnen Fragen zu stellen, Anwälte hören zu und schließlich schaltet sich auch die Polizei ein und fängt an zu ermitteln.
Ja, wow.
Es ist also, das war, also, das ist so. Diese Geschichte, die ich gerade so ein bisschen irgendwie da versucht habe, so anschaubar zu machen, die ist in der Doku wirklich hundertfach belegt. Und es ist immer das Gleiche, immer dasselbe Muster. Die werden immer gleich da reingeführt. Der liegt da auf dieser Massage-Liege. Und nicht alle Mädchen wurden sozusagen vergewaltigt. Ne? Es lief halt immer so, es gab von bis. Aber es wurde alles gemacht. Ne? Es gab die Extremfälle, wo beide das Mädchen zusammen vergewaltigt haben. Ne? Je nachdem, die haben immer geguckt und so, ne, was ist das für ein Mensch, wie können wir sie brechen und so. Manchmal, wenn sich die Mädchen so ein bisschen gewehrt haben und so, dann haben sie nicht gepressured, sondern dann gingen sie auf dieses, hey, du hast nur eine Massage gemacht, $200, ey, voll in Ordnung, kannst du gut gebrochen in deinem Leben. Dann sind die teilweise noch mit Epstein, haben die manche Mädels erzählt, die haben sich in diesem Raum natürlich wahnsinnig unwohl gefühlt. Und dann ist er mit denen raus zum Pool, hat da nochmal mit denen gequatscht, wo du merkst, ah, ich bin nicht mehr im Raum, ich bin nicht mehr gefangen. Und dann hat er versucht, so eine Brücke zu schlagen, von wegen, hey, hättest du noch andere Mädels und so, die du anheuern kannst. Und das waren ja in den allermeisten Fällen Mädels aus schwierigen Elternhäusern, die kein Geld hatten und so, denen dieses Geld wirklich, dieses Geld und diese Villa und dieser Pool und sowas einfach was versprochen haben.
Weil ich haben wir ja auch gesprochen, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn zu meinem 14-jährigen ich jetzt eine Ghislaine Maxwell gekommen wäre, ich hätte gesagt, verpiss dich, weil ich hätte sofort, wenn die gesagt hat, komm mit, da ist ein älterer Mann, dem sollst du eine Massage geben, ich hätte sofort gewusst, was sie will. Was los ist, aber ich war halt auch extrem frühreif aufgeklärt und habe Wir Kinder vom Bahnhof zugelesen, mit 12 schon.
Das kommt wirklich an, aber auf welches Elternhaus.
Wie gesagt, und wenn du so ein bisschen naiv bist, vielleicht auch kindlich, du kommst aus einem Elternhaus, wo es nicht viel Geld gibt, du denkst dir, wow, das ist jetzt eigentlich eine Gelegenheit, um irgendwie easy money zu machen. Und in der Maxwell-Doku ist extrem oft das Wort Grooming gefallen.
Grooming, ja.
Genau. Bedeutet
Anwerben.
Genau, anwerben, und dass die Ghislaine die Mädels halt auch so richtig daraufhin manipuliert hat, sozusagen.
Die haben auch teilweise wirklich ohne Scheiß recherchiert, was das für Mädels sind, aus welchen Elternhäusern die sind und so weiter. Das ist ja das noch perfidere.
Ein Fulltime-Job.
Ja, die haben richtig geguckt, was sind das für Mädels und an welchen Punkten können wir sie kriegen.
Ja.
Und wie können wir sie abhängig machen und so. Und dann, man fragt sich dann mal so, ja, warum sind die nicht alle zur Polizei gelaufen? Haben natürlich welche
es
gemacht und
welche,
so.
Es gab welche, die sind zur Polizei
aber
gelaufen.
Aber die meisten eben
aber
nicht.
Aber denen wurde dann auch nicht geglaubt. Das ist halt das Heftige.
Die kamen aus Elternhäusern, die denen ein Weltbild vermittelt haben, du bist nichts wert, du hast keine Chancen im Leben, du wirst es nie zu etwas bringen und du wirst niemals, erst recht niemals Zugang zu diesem Teil des Lebens haben, wo diese reichen Menschen sind und so weiter. Und wenn du da irgendwas verkackst, dann wird es dir noch schlimmer ergehen.
Ja, und die haben denen halt auch NDAs zum Unterschreiben gegeben. Und ich meine, wenn du irgendwie eine 14-Jährige eine NDA unterschreiben lässt und du sagst, okay, und wenn du da was sagst, dann können wir dich auf Hunderttausende, Millionen von Dollar verklagen. Oder vielleicht noch schlimmer, wurde denen einfach auch gedroht, ihnen was anzutun oder den Familien.
Und man muss dazu sagen, du kommst ja aus so einer Geschichte mit so einer Massage und links, was dir da passiert, du kommst ja auch erstmal psychisch geschädigt, sage ich mal, aus so einer Situation erstmal raus. Das musst du ja auch erstmal verarbeiten.
Voll.
So, das ist jetzt nicht so, dass du gleich super selbstbewusst so irgendwo hinspazierst und das irgendwie jemandem erzählst.
So jung, also das viele, ist halt.
Viele erzählen auch, dass sie sich wahnsinnig geschämt haben danach. Die haben sich wahnsinnig schlimm gefühlt.
Bei vielen war das die
gefühlt.
Erste sexuelle Erfahrung.
Ja,
stell dir
das auch
mal
noch,
vor.
Ne?
Du hast vorher noch nie einen Penis gesehen und dann plötzlich hast du den von Jeffrey Epstein im Mund. Ich meine, widerlich.
Das ist echt. So krank. Das ist so krank. Und Leute, das ist keine Verschwörung hier an der Stelle, das sind Fakten.
Das sind Fakten.
Lasst euch das mal bitte irgendwie einsinken. Wir sind jetzt hier nicht in einem verschwörerischen Teil, sondern
im faktischen
Teil.
Wir sind noch nicht zum Verschwörungspart, der wird richtig wild noch. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter. Palm Beach, 2006. Die ErmittlerInnen haben monatelang gesammelt. Zeuginnenaussagen, Observationen, Namen, Daten. Über 30 minderjährige Mädchen berichten von denselben Abläufen. Rekrutiert, bezahlt, weitergereicht. Dazu 52 Seiten Beweise in einer Anklageschrift. Für jeden normalen Angeklagten wäre das ein glasklarer Fall. Jahrzehnte Gefängnis. Doch Jeffrey Epstein ist kein normaler Angeklagter. Und er hat die mächtigsten Anwälte, die jeder in Amerika kennt. Unter anderem Alan Dershowitz, Harvard-Professor, Star-Jurist, Teil des Verteidigungsteams von O.J. Simpson damals. Ein Mann, der aus Prozessen Schlagzeilen macht. Und neben ihm Kenneth Starr. Derselbe Starr, der in den 90ern Bill Clinton fast zu Fall brachte, als Sonderermittler im Lewinsky-Skandal. Jetzt sitzt er nicht auf der Seite der Anklage, sondern als Epsteins Verteidiger. Ja, die verhandeln jetzt mit der Staatsanwaltschaft hinter verschlossenen Türen im Geheimen. Der Druck ist enorm. Auf der einen Seite Dutzende Opfer, ein Berg an Beweisen. Auf der anderen die besten Anwälte des Landes, politische Kontakte bis nach Washington. 2008 kommt dann das Ergebnis. Ein Non-Prosecution Agreement. Ein Deal, der heute als Deal des Jahrhunderts gilt. Epstein bekennt sich in nur 2 Fällen der Prostitution Minderjähriger schuldig. Alle anderen Vorwürfe verschwinden aus der Anklage. Auch mögliche Mitverschwörer sind durch die Vereinbarung praktisch freigestellt. Das Urteil: 18 Monate Haft. Aber selbst die sind nur auf dem Papier hart, denn Epstein erhält eine Sonderregelung. Tagsüber darf er die Gefängnismauern verlassen, um angeblich zur Arbeit zu gehen. Im Schnitt verbringt er 12 Stunden am Tag in seinem Büro und nur die Nächte im Gefängnis. Ja, für die Opfer ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, würde ich sagen.
Ja, das ist furchtbar, weil du musst dir vorstellen, die Opfer haben alle gewartet mit ihren Anwälten zusammen auf die sozusagen formale Anklage und auf die Gerichtsverhandlung. Und plötzlich kriegen die Anwälte dann mit oder einen Anruf oder irgendwas, kriegen dann mit, dass das einfach, das ist alles vom Tisch. Mhm. Es gab einen Deal, ohne deren Beteiligung, ohne alles.
Ja.
Und das mussten die dann, das haben in der Doku auch einige Anwälte erzählt, die meinten, hey, das Schlimmste für die war nach diesem ganzen Ding, dass sie auch, viele Mädels wollten nicht aussagen, die mussten die überreden, dass sie sozusagen vor Gericht aussagen gegen den und so.
Mhm.
Und dann musst du zu denen hingehen und sagen, hey, das ist alles vom Tisch, es gibt keine Gerechtigkeit für euch, das ist alles, die haben einen Deal geschlossen, niemand weiß warum, wieso, wer das abgesegnet hat und fertig.
Ja, ich gehe mal von Blackmailing aus, um ehrlich zu sein. Da war
wieder Korruption.
Wahrscheinlich hat irgend so, der Richter, der das verhandelt hat, wahrscheinlich selbst mit einer Minderjährigen gebumst und dann
oder einen Haufen Geld bekommen oder. Ne, aber auf jeden Fall, es ist völlig offensichtlich, dieses Non-Prosecution Agreement, das ist so crazy.
Es ist einer der größten Justizskandale in den USA.
Ja, und vor allem, was so völlig absurd ist, dass es nicht nur Epstein betrifft, sondern in diesem Non-Prosecution Agreement gesagt wird, dass alle Mitwisser und Mitverschwörer dieses Netzwerks, und da wurde ja nicht mal namentlich definiert, wer das ist, sondern es kann jeder sein, wo der Epstein sagt, ja, der auch und der auch, die dürfen dann nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Das ist verrückt.
Es ist verrückt.
Es ist so dermaßen korrupt, dass alle, also wirklich in der Doku, die waren wirklich, die Anwälte sagen, die standen da mit offenem Mund und haben sich an ihrem Leben gezweifelt.
Ja, weil ich meine, jeder andere wäre für Jahrzehnte ins Gefängnis gegangen.
Lebenslang.
Aber Epstein kommt quasi mit einem juristischen Freibrief davon.
Ja.
2009 wird er zwar offiziell als Sexualstraftäter registriert, aber die Strafe ist eben schon vorbei, bevor die Öffentlichkeit überhaupt richtig begreift, was da passiert ist. Sein Netzwerk bleibt intakt, also in New York, Palm Beach, Paris.
Medial damals auch gar nicht richtig aufgegriffen, übrigens.
Nee. Und er bewegt sich halt einfach weiterhin frei und auch in den Kreisen der Reichen und Mächtigen, macht weiter seine Dinnerpartys und hängt mit den wichtigsten Persönlichkeiten der Welt ab. Das ist auch so krass. Ich meine, die müssen das doch irgendwie mitbekommen haben.
Also,
wenn ich mit dem Buddy bin, dann kriege ich doch mit, dass der mal im Knast ist.
Er wurde zumindest verurteilt dafür, dass er Minderjährige zur Prostitution wie heißt das, dass er Prostitution angenommen hat von Minderjährigen.
Ja, genau.
So, ne?
Also er hat quasi zugegeben, ah ja, ich habe mit zwei Minderjährigen Prostituierten geschlafen. Aber ich glaube, da war dieses Grooming und dieses Netzwerk und dieses System gar nicht.
Auch dass das Wichtige ist ja das, wofür
Vorwurf
du richtig lange bekommst.
Und Sex-Trafficking war auch noch nicht Vorwurf,
ja,
glaube ich.
Ist nämlich, dass du die gezwungen hast zu den sexuellen, ja, Handlungen. Das ist ja das Ding. Der hat ja basically so getan, von wegen, ich hatte Sex mit Prostituierten, mit so Callgirls und ich wusste nicht, dass die so jung sind. Ah, my bad, tut mir leid, ich habe darauf vertraut, dass die mir praktisch gesagt haben, die sind alt genug und die haben mir einfach den Ausweis nicht gezeigt. So, das ist das, wofür der in den Knast gegangen ist.
Voll. Und der kommt raus und alles bleibt beim Alten, es ist ja nichts geschehen. Er behält natürlich auch all seine Häuser, die Villa in Palm Beach, das Stadthaus in Manhattan, seine Ranch in New Mexico, die Insel auf den Virgin Islands. Ja, und offiziell arbeitet er weiter als Finanzberater. Aber inoffiziell bleibt vieles im Dunkeln. 2011 berichtet die New York Times, Epstein treffe regelmäßig WissenschaftlerInnen, darunter auch NobelpreisträgerInnen, und er inszeniert sich halt als Förderer für Forschung und als Gastgeber für Intellektuelle. Mhm. Das heißt, er wollte sich da so ein bisschen, glaube ich, ein neues Image aufbauen. Mhm. So, was Ghislaine ja später auch gemacht hat mit Rettet die Meere, also dazu später mehr. Mhm.
Ja, der hat auch so MIT und sowas, der hat den Hunderttausende von Euros gespendet, was ich echt auch super weird finde, dass der, glaube ich, in Oxford, ich glaube, es war in Oxford oder Harvard, eins von beiden. Hatte der ein eigenes Büro, der hat da nicht studiert, ist kein Absolvent, gar nichts.
Ja,
der hat dann
viel Kohle reingesteckt,
der hat super
vermutlich
viel Kohle reingesteckt und der hatte am Campus einfach ein eigenes Büro mit Schlüssel.
Wahrscheinlich um Studentinnen.
Stromberg. Ein Hund im Büro. Also ein Epstein im Büro.
Ja, wahrscheinlich, um Studentinnen flach zu legen. I don't know.
Nein, aber der hat da einfach Geld reingesteckt und nachher, wenn es dann in die Verschwörung geht, kann man sich auch entweder dafür oder sich um sein Image aufzupäppeln, das ist ja nochmal was anderes. Du kannst ja auch als Vergewaltiger interessiert sein an Wissenschaft und Technik, ne? Das ist ja auch, ne, das kann ja nebeneinander existieren, nur dass du da eigentlich keinen Zugang zu mehr haben solltest in solche universitären Einrichtungen. Als, ja. Und der hat natürlich dann Geld reingepumpt und Wissenschaftler dort auch gegroomt und manche von denen waren auch auf seinem auf
fix.
Epstein Island und so, ne? Und ja.
Sogar Stephen Hawkins.
Ja, gut, bei dem. Ja.
Naja, auf jeden Fall, trotz allem lebt einfach Epstein weiter wie ein Milliardär, obwohl er den Stempel Sexualstraftäter auf der Stirn quasi hat und hängt halt mit Leuten ab wie Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew, aber auch dazu später mehr, zu diesen Persönlichkeiten, genau.
Ich muss noch kurz, ganz kurz, was mir gerade eingefallen ist, Alan Dershowitz, ne, dieser Star-Anwalt, ja, und sowas, der hat ja auch vertreten Harvey Weinstein,
ja,
und ich glaube Trump an irgendeiner Stelle und halt Epstein. Also du merkst, da ist ja auch so ein bisschen und war natürlich oft genug auf dem Epstein Island und der Typ kommt natürlich in den Epstein-Files vor.
Ja, dazu später mehr.
2019 wird die Illusion von Epsteins Person ein zweites Mal zerbrechen. Denn plötzlich steht er wieder im Fokus der Justiz. Am 6. Juli 2019 wird Jeffrey Epstein in New Jersey verhaftet, kurz nach der Landung mit seinem Privatjet. Die Anklage? Sexueller Missbrauch dutzender minderjähriger Mädchen, diesmal mit bundesstaatlicher Reichweite. Der Vorwurf lautet Sex Trafficking of Minors, Menschenhandel mit Minderjährigen. Das Besondere, während die Verfahren in Florida 2008 noch durch Deals und geheime Absprachen weichgespült wurden, geht die Anklage jetzt direkt von der Bundesstaatsanwaltschaft in New York aus. Damit ist klar, diesmal gibt es keine Schlupflöcher, keine lokalen Deals. Die Beweise sind umfangreich, die Öffentlichkeit schaut genauer hin, die Opfer haben eine Stimme. Von hier geht es für Epstein direkt ins Metropolitan Correctional Center in Manhattan. Ein trostloser Betonklotz, berüchtigt für schlechte Zustände. Und genau dort beginnt der letzte Akt seiner Geschichte. Sommer 2019. Jeffrey Epstein sitzt in einer engen Zelle. Neonlicht summt, die Luft ist stickig, die Wände kahl. Für einen Mann, der Jahrzehnte zwischen Villen, Privatjets und Dinnerpartys lebte, ist es ein tiefer Absturz. Doch selbst hier wirkt er nicht wie ein gewöhnlicher Häftling. Fast täglich besuchen ihn seine Anwälte. Fotos zeigen ihn im blauen Gefängnisanzug, Brille auf der Nase, mit dicken juristischen Akten vor sich. Er wirkt, als würde er den nächsten Deal vorbereiten. Dann der 23. Juli 2019. Epstein wird bewusstlos in seiner Zelle gefunden, mit Verletzungen am Hals. Offiziell möglicher Suizidversuch. Andere Häftlinge behaupten, er sei angegriffen worden. Die Gefängnisleitung reagiert, setzt ihn unter Suicide Watch. Ständige Beobachtung, keine Minute allein. Doch nur wenige Tage später Zurückverlegung in eine normale Zelle. Die Wochen danach sind widersprüchlich. Mal apathisch, mal erstaunlich gelassen. In Briefen klagt er über die schlechten Haftbedingungen, nicht über Suizidgedanken. Gegenüber Anwälten spricht er von zukünftigen Plänen. Alles wirkt, als rechne er fest damit, noch einmal davonzukommen. Dann die Nacht vom 9. auf den 10. August 2019. Die Wärter, die ihn eigentlich alle 30 Minuten kontrollieren sollten, schlafen. Die Kameras vor seiner Zelle sind defekt. Als man ihn findet, ist er bereits tot. Offizielle Todesursache: Suizid durch Erhängen. Doch viele glauben das bis heute nicht. Forensiker weisen darauf hin, dass seine Halsverletzungen eher typisch für Strangulation sind. Andere halten dagegen. Beweise? Kaum. Nur Widersprüche.
Ja, und hier schließt sich nun der Kreis. Erinnert ihr euch noch an Donald Barr? Über den haben wir in der letzten Folge gesprochen. Das war der Schulleiter, der Epstein in den 70er Jahren als College Dropout an die Dalton School holte. Ja, und Jahrzehnte später wird sein Sohn William Barr Justizminister. Und damit ist er verantwortlich für das Gefängnissystem, in dem Epstein stirbt. Ja, für viele ist es kein Zufall, sondern so ein bisschen so wie ein weiteres Puzzlestück in dieser Kette von Ungereimtheiten. Ja gut, also Jeffrey ist jetzt tot, der kann nicht mehr belangt werden. Also rückt nach seinem Tod eine andere Figur ins Zentrum, und zwar wer?
Ghislaine Maxwell.
Im Sommer 2020 wird sie in einem abgelegenen Haus in New Hampshire verhaftet. Und 2021 beginnt dann in New York der Prozess gegen sie. Die Anklage: Maxwell habe über Jahre hinweg Minderjährige für Epstein angeworben, Vertrauen aufgebaut, nur um sie in seine Gewalt zu führen. Im Gerichtssaal sagen mehrere Frauen aus. Sie schildern, wie Maxwell sie angesprochen habe, wie freundlich sie immer wirkte, fast mütterlich, und wie sie am Ende Teil eines Systems wurden, das sie traumatisierte. Im Dezember 2021 fällt dann das Urteil, und zwar schuldig in 5 von 6 Anklagepunkten, darunter Menschenhandel mit Minderjährigen. Maxwell wird also zu 20 Jahren Haft verurteilt. Und für viele Betroffene ist es halt ein kleiner Schritt in Richtung Gerechtigkeit, halt auch wenn die Hauptfigur Epstein nicht mehr verurteilt werden kann, wenn Epstein überhaupt die Hauptfigur war. Das werden wir uns gleich angucken. Genau, doch die Fragen enden halt hier nicht, denn die Öffentlichkeit will wissen, wer wusste noch alles Bescheid, wer war Teil des Netzwerks und warum bleiben so viele Namen im Dunkeln?
Genau, das ist ja das Spannende, und das ist ja auch das, warum ich natürlich auch, ne, oder wir, das kann ich ja sagen, ziemlich überzeugt davon sind, dass Jeffrey Epstein sich nicht selber suizidiert hat, sondern umgebracht wurde.
Entschuldigung, wenn Mithäftlinge sagen, okay, der beim ersten Selbstmordversuch, ja, sagen die ja, der wurde zusammengeschlagen oder halt
angegriffen.
Angegriffen.
Dann Kameras aus.
Dann bei seinem richtigen Suizid, wo er dann gestorben ist, waren zufällig die Kameras aus, zufällig haben die Wachen geschlafen. Dann habe ich auch gelesen, dass ein Forensiker meinte, dass das halt mehr nach Strangulation als nach Erhängen aussieht.
Mhm. Da haben sie einfach einen anderen dann geholt, und genau, der hat dann gesagt, nö,
das ist eindeutig erhängt. Also sind da so viele Ungereimtheiten und klar. Also ich meine,
bei dem, was der hätte auspacken können, hätte der sich irgendwann entschlossen, scheiß drauf, ich spreng alles in die Luft. Es ist unglaublich, was der losgelassen hätte. Der hätte da so viele Namen nennen können, und wie wir jetzt, kommen wir in den verschwörerischen Teil.
Genau. Und zwar, ich möchte mal gleich mit Virginia Chiffre beginnen. Ich weiß, sorry Leute, ich spreche einen Namen aus. Sie hat mal Gifre. Virginia Roberts geheißen, macht es viel einfacher. Aber die war halt damals eine der wichtigsten Stimmen eben in diesen Missbrauchsanschuldigungen um Jeffrey Epstein. Und sie war halt auch die erste, die Ghislaine Maxwell beschuldigt hat. Mhm. Ja, weil die war ja sonst war ein bisschen fein raus. Sie war damals eben minderjährig und ist über Jahre hinweg sexuell missbraucht, kontrolliert und zwischen verschiedenen Anwesen hin und her gebracht worden. Sie wurde auch an andere Männer verkauft und ein ganz berühmter darunter, Prince Andrew, also habt ihr vielleicht schon gehört.
Mhm. Von den Royals.
Genau, sie erzählt, dass sie Prince Andrew in einem Londoner Nachtclub vorgestellt wurde. Dass sie mit ihm tanzen musste und erzählt hat, sie kann sich noch erinnern, dass sie so geschwitzt hat. Und das ist Prince Andrews Verteidigungsstrategie. Er sagt nämlich, dass er damals unter einer Krankheit litt. Wenn man die hat, dann kann man gar nicht schwitzen.
Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Verteidigungsstrategie, zu sagen, oh, ich schwitze gar nicht.
Ja, er nutzt auf jeden Fall dieses Argument, um die gesamte Darstellung von Virginia in Frage zu stellen. Und das Interview, in dem er das gesagt hat, wurde halt international ausgestrahlt und hat auch sehr stark kritisiert, weil das einfach eine sehr ungewöhnliche
Lächerlich.
Und ein bisschen unglaubwürdige Erklärung ist.
Aber für die Royals gilt ja auch ein Freifahrtschein für alle kriminellen
Handlungen. Und Andrew legte übrigens keine medizinischen Unterlagen vor und er blieb aber bei dieser Aussage. Anyways, Royals sind Royals, ne?
Royals.
Ja, Virginia nannte hat neben Andrew noch ein paar andere Namen von sogenannten MittäterInnen, und zwar, wie bereits erwähnt, Ghislaine Maxwell. Sie war eben diejenige, die sagte, es war nicht nur eine Freundin oder Assistentin, sondern sie war eine aktive Beteiligte. Sie war die Person, die sie rekrutierte, die sie kontrolliert hat, die sie vorbereitet hat und die halt auch gesagt hat, wie sie es machen soll bei Epstein und anderen Männern. Ja?
Und nicht, dass wir uns da falsch verstehen, die hat auch mitgemacht manchmal, ne?
Ja, ja.
Die, ne, auch mit sexuellen
Taten. Ja, ja, die so, ist, ne? Auch eine Täterin, eine Abuserin.
Ja, ja, nicht, ja, nur Netzwerk, das ist nicht,
genau,
nur Organisatorin, sondern
auch,
aktiv.
Auch, sie wurde auch von Maxwell missbraucht, unter anderem, ja, genau. Genau. Erst durch Gifres Aussagen wurde eben Maxwell öffentlich als Schlüsselfigur im System sichtbar. Und genau dies führte dann eben zur Grundlage für späteren Ermittlungen, mhm, und dann eben zu den Zivilklagen und schlussendlich zu den strafrechtlichen, zur strafrechtlichen Verurteilung von, ja, Maxwell. Genau, darüber hinaus nannte sie noch mehrere Namen, nämlich zum Beispiel Jean-Luc Brunel. Der war auch Teil des Systems und soll junge Mädchen angeworben haben, nämlich Jean-Luc Brunel war Agent in einer großen Pariser Modelagentur. Das heißt, der saß sozusagen an der Quelle und gegen ihn wurde halt auch als Mitverschwörer ermittelt, mhm, und der kam dann auch in Untersuchungshaft und surprise, surprise, genauso wie Jeffrey Epstein, beginne Ende 2019 Selbstmord im Knast.
In Anführungszeichen.
Ja.
Ja, komisch, dass dieses Selbstmord, die begehen dann alle immer Selbstmord und das sind eigentlich so Leute, die bis zuletzt immer eine riesen Fresse haben, wie auch Jeffrey Epstein, mhm, und so fest davon überzeugt sind, dass sie gar nicht schuldig und gar nicht.
Voll.
Auf einmal, das sind ja nicht so diese armen, belasteten Kreaturen, die dann auf einmal Selbstmord begehen, weil sie so geplagt sind von ihren Dings. Das ist halt so schräg, ne? Das sind nicht die, ich will jetzt nicht, ich bin echt absolute Hobbypsychologe hier, ne? Aber die passen nicht zu dem Profil von jemandem, der sich selber suizidiert. Weißt du, was ich meine? Das,
ja,
sind die, die immer versuchen, noch rauszukommen,
genau,
und Dings und so weiter.
Und vor allem vor den Verhandlungen. Also, ich glaube, da ging es echt drum, dass die zu viel wussten und sich irgendwie mit Deals eine kürzere Haftstrafe erkaufen hätten können. Und deswegen wurden die halt wegeliminiert.
Ja, das ist nämlich genau das, weil das kann man, ne, für die, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, mhm, du kannst natürlich einen Deal machen mit den Juristen,
mhm,
und sagen, ich packe alles aus, dafür kriege ich weniger Strafe.
Mhm.
So, ne? Das ist ja ein ganz gängiges Modell und deswegen ist ja auch oft so, dass so Kronzeugen heißen die dann in solchen, mhm, Prozessen, die dann in so Mammutprozessen, die werden ja sehr oft hops genommen, beziehungsweise suizidieren sich überdurchschnittlich oft.
Mhm. Genau, so, und jetzt wird's brisant, weil Giffre tweetet halt im Dezember 2019, zu Deutsch übersetzt: Ich möchte öffentlich bekannt geben, dass ich in keinster Form suizidal bin. Ich habe das meinem Therapeuten ausdrücklich kommuniziert. Wenn mir etwas zustoßen sollte, lasst es meiner Familie zuliebe nicht untergehen. Helft mir, sie zu beschützen. Zu viele böse Menschen wollen mich zum Schweigen bringen.
Und das ist ja ziemlich glasklar, ne? Dass die da wirklich Angst um ihr Leben hat.
Ja, und dann im April 2025 nimmt sie sich aber im Alter von 41 Jahren das Leben.
Ja.
Und man fragt sich, warum
wieder ein
jetzt?
Suizid.
Und ihr müsst wissen, dass sie kurz davor einen schweren Autounfall hatte und sich so richtig ins Leben zurückkämpfen musste, nur um sich dann umzubringen. Und noch ein Ding ist, im Oktober 2025 erscheint postmortem ihr aktuelles Buch, das heißt Nobody's Girl. Und sie sagte kurz, bevor sie verstorben ist, quasi, bevor sie sich umgebracht hat: Egal, was mit mir passiert, das Buch muss unbedingt veröffentlicht werden. Ja, und in dem Buch werden jetzt keine expliziten Namen genannt. Die ganze Prince Andrew Story lässt sie sowieso raus. Da weiß ich auch warum, weil da gab es einen Zivilprozess und sie haben sich halt dann geeinigt. Und dann ist die Einigung wahrscheinlich auch so: Okay, ich zahle jetzt so und so viel Millionen Dollar, dafür darfst du meinen Namen nicht mehr im Mund nehmen und diese Beschuldigungen nicht mehr aussprechen, dass wir sie unterschrieben haben, und deswegen kommt der jetzt nicht in dem Buch vor. Mhm. Aber sie verwendet halt dann so Pseudonyme wie Millionär 1, 2 oder 3, oder sie spricht von einem sadistischen Ministerpräsidenten oder von einem zukünftigen Kongressabgeordneten und so weiter. Mhm. Genau, ja. Also ich glaube...
Also, sorry, die wurde fix umgebracht. Fix.
Ja. Ja. Auf jeden
und
Fall.
Und es ist schon erstaunlich, ne? Dann hast du so, und auf einmal hier Suizid hier, Suizid da, im Gefängnis, wo du eigentlich sowas nur sehr schwer durchführbar ist, ja, würde man meinen, ne? Und dann ständig Leute, die irgendwie, mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass so Whistleblower und sowas immer Videos aufnehmen und sagen: Hey, ich habe keine Suizidgedanken, mir geht's irgendwie psychisch gut, wenn mir was passiert, dann ist das... sagen, hat das jemand gemacht.
Ja, absolut.
Und ich finde das auch eine sehr, sehr richtige Methode, weil es ist literally also solche Videos können echt ein bisschen Druck erzeugen von der anderen Seite auch, ne? Oder ein bisschen minimalen Schutz können die gewährleisten tatsächlich, ja, finde ich.
So, wir gehen jetzt mal über zu dem, was die meisten wahrscheinlich am meisten interessiert.
Leute, falls uns jemals was passieren sollte von diesem Podcast, weder Anna noch ich haben an dieser Stelle mal gesagt, haben irgendwelche Suizidgedanken oder irgendwas.
Wir nehmen auch keine Drogen oder sind anders psychisch gestört.
Oh ja,
gut, wenn Alkohol und Marihuana ist.
Also ein bisschen Weed rauchen tun wir schon, aber ja. Okay,
okay. Also wir gehen jetzt über zu den Epstein-Files. Und zwar die Epstein-Files sind ja eine Sammlung von Gerichtsunterlagen, die im Zuge von Zivilklagen rund um Jeffrey Epstein entstanden sind und eben später entsiegelt wurden durch massiven Druck von der Öffentlichkeit. Und wie heißt das schöne...
ich denke jetzt schon wild drüber nach, wie heißt es, der... Freedom of Information Act.
Genau, so. Durch den Freedom of Information Act.
Das ist ein ziemlich gutes Gesetz, das auch schon vorkam in unseren Alien-Themen, weil damit kann die amerikanische Zivilbevölkerung bestimmte Unterlagen, die geheim sind, rauspressen.
Genau. So. Also diese Files enthalten halt Aussagen, E-Mails, Zeuginnenbefragungen und Anhänge, in denen halt ein Netzwerk aus Macht, Geld und Nähe zu Epstein sichtbar gemacht wird. Aber wichtig dabei ist es zu wissen, dass die Files kein Schuldspruch sind, sondern sie dokumentieren halt Vorwürfe, Kontakte und Aussagen und sind jetzt nicht automatisch bewiesene Taten.
Ja, das ist auch vor allem wenn die irgendwelche Häuser durchsucht haben von Epstein oder von Ghislaine oder Wohnungen und sowas, alles, was sie gefunden haben, Datenträger, ja, Computer, die also CDs, irgendwelche Diktiergeräte haben sie auch gefunden. Mhm. Also alles Mögliche wird dort dokumentiert, und zwar unkommentiert, ja, sozusagen. Ne? Das genau. ist eine objektive Sammlung von möglichen Beweisen.
Genau, aber es sind zum Beispiel auch drinnen die Befragungen, die mitgeschriebenen vom Maxwell-Prozess zum Beispiel. Sowas ist auch drinnen. Ja. Also alles. Ich habe mich da jetzt echt, deswegen nehmen wir wieder so kurz vor knapp auf, weil ich habe einfach mich drei Tage lang, glaube ich, durch die ganzen Files durchgeklickt hat. Oleg nicht. Das heißt, für Oleg ist das so ein bisschen jetzt noch Neuland, was ich jetzt.
Naja, ich habe halt das, also ich habe mich nicht durch die Originalfiles geklickt. Ich habe halt das, was ich so aufgesogen habe aus dem Dunst der sozialen Medien.
Genau.
Ja.
So, aber ich musste dann irgendwie Abstriche machen und ich habe mich jetzt irgendwie in den Files auf zwei sehr mächtige Männer konzentriert, die wirklich oft in den Files vorkommen. Mhm. Und zwar einer davon ist unser, nicht unserer, sondern
zum Glück nicht unser.
Ist der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump. Heißt der Jay? Habe ich mir das gerade ausgedacht?
Nein.
Er heißt Jay. Donald ja. Jay. Genau, Donald Trump, der kommt wirklich, wirklich oft vor und ich habe mir halt da quasi das Reißerischste rausgesucht. Wieder Leute unter dem Vorbehalt zu sagen, angeblich alles, falls ich es vergesse. Ne? Also nur weil das in den Files drinnen steht, heißt es nicht, dass es passiert ist. Was ich aber schon sehr auffällig finde, dass halt einfach viele unterschiedliche Zeuginnen oder vermeintliche Opfer über Trump berichten. Ja. So, jetzt schieße ich mal gleich die allerheftigste raus. Und zwar habe ich das auf der FBI-Seite gefunden unter der Case-ID Number 50D-NY-302727751. Und da findet man die Aussage von einer Frau, die berichtet, was ihr angeblich eben widerfahren ist. Und zwar wurde sie 1984, als sie 13 Jahre alt war, von ihrem Onkel und Epstein und Jeffrey Epstein für Geld zum Sex verkauft. Und das passierte hauptsächlich auf einer Yacht am Lake Michigan. Und einer der Männer, der sie am häufigsten kaufte, war wohl Donald Trump. Er hat sie angeblich viele, viele Male vergewaltigt. Sie wurde dann zu diesem in diesem Zeitraum auch schwanger, aber ob das nun von Trump oder von einem anderen Perversen war, weiß man nicht. Aber sie brachte ihr Kind zur Welt und das war ein Mädchen und das kam auch auf dieser Yacht zur Welt. Und ihr Onkel hat dann das Neugeborene in den Lake Michigan geworfen und Donald Trump soll angeblich bei dieser Handlung anwesend gewesen sein sollen. Also angeblich. Aber stell dich mal vor, wenn das stimmt, ich meine, dann müssen die Magerleute durchdrehen. Also weißt du, weil die wollen ja Abortion und so weiter verbieten
die
lassen.
Die würden mit Sicherheit trotzdem einen Weg finden, den zu hypen, das ist ja das Traurige.
Viele Magerleute sind auch solche QAnon-Believer. Und ich glaube, wenn es wirklich um Pädophilie geht, dann hört bei denen der Spaß
aber
auf.
Aber guck mal, das Traurige ist ja heutzutage, der kann verurteilt, der ist ja ein zivilrechtlich verurteilter Rapist. Aber da sagt man einfach, nö, das stimmt einfach nicht. Das sind alles gelogen, Gerichte gelogen und Dings gelogen. Deswegen heißen sie es auch gut, dass der da überall die Mannschaft wechselt in den Gerichten. Ja, weil er ist
verurteilt. Da brauchst du eine geringere Beweislast, um ein Urteil zu bekommen.
Aber das würden die auch bei strafrechtlichen
Aber auf jeden Fall, die sagt halt, Trump hat sie mehrmals gerapt, als sie 13
so war.
Sie hat ein Kind bekommen, das Kind wurde umgebracht und Trump war angeblich dabei. Also nur, ja.
Stellt euch das mal vor und das ist, sorry, so im Rahmen des Möglichen, weil dieser Mensch so ein abgrundtief abgestumpfter Oberbastard ist, der fix eine psychische Erkrankung auch hat oder irgendeine Form von, wie heißt das, ist ja keine
Psychopath
Erkrankung.
So.
Psychopath ist er auf jeden Fall
auf
und
jeden
Narzisst
Fall.
Und ein notorischer Lügner. Ja, ich habe neulich erst von dem ein Video gesehen, das war jetzt im Jahreswechsel rum, hat er noch gesagt, da wurde er gefragt, Herr Trump, was wünschen Sie sich für das nächste Jahr? Und er hat gesagt, ich wünsche mir Weltfrieden. Und dann wird er ein paar Tage später bombardiert der Venezuela. Der Typ ist einfach, er erzählt dir, was du willst. Der erzählt seinen Wählern, was du willst. Er wird alle um sich rum, er ist sich selbst der Liebste und er wird alle um sich rum verraten und in Lake Michigan schmeißen. Ist dem Scheiß egal. Und ich verstehe das nicht, weil ich immer noch auf Leute treffe, die manchmal sagen, ja, aber Trump, der ist entweder finde den lustig oder die finden so, ich finde, der Typ ist so ein oberböser Mensch.
Ja.
Wirklich, das absolut. Müsst ihr mal alle verstehen, wirklich. Der ist so, der kommt in diesen Files, am allerhäufigsten fällt sein Name in diesen scheiß Epstein-Files. Der ist sowas von ein Vergewaltiger und sonst noch, was der sonst noch alles gemacht hat, ja. Das ist so schlimm und der wird mit Sicherheit so viel Böses mit seinem Geld gemacht haben. Und so viele Leute zum Schweigen gebracht haben.
Mm.
Da gibt es ja auch diese Verschwörung von der, also ich habe jetzt nur neulich bin ich über ein Video gestolpert von der Melanie Stansberry. Das ist eine US-amerikanische Politikerin, die sagt auf MS Now, das ist so ein Nachrichtensender in den USA, dass Trump in den Epstein-Files im Zusammenhang mit einem Vergewaltigungsprozess einer 13-Jährigen in Epsteins Haus auftaucht. Trump hat eine gerichtliche Vorladung bekommen und so weiter und so weiter. Also es ist real deal. Der Fall ist schon eine Weile her, das war nämlich 2016, da war Trump noch Präsidentschaftskandidat und die Frau, die geklagt hatte, soll 1994 von Trump und Epstein in Epsteins Wohnung in Manhattan vergewaltigt worden sein. Sie war aufstrebendes Model, es ist auch immer wieder das Gleiche, und wurde wohl von Ghislaine Maxwell angeheuert, passt ja auch wie Arsch auf Eimer, ne, ins System. Die Klägerin ließ die Anklage damals aber fallen, laut ihrer Mutter und den Anwälten, aufgrund von Drohungen gegen ihr Leben, von wem auch immer. Hoppla. In den Epstein-Files sollen jetzt wohl auch weitere Hinweise auf diese Vergewaltigung geben und auf Trumps Beteiligung.
Okay, vielleicht ist das das, was ich mir auch rausgesucht habe. Und zwar, ich hab was Ähnliches, nämlich da hat... ein Mann erzählt, dass seine Ex-Frau, mit der er auch ein Kind hat, die hat ihm erzählt, dass ihre Töchter von Trump und Jeffrey Epstein vergewaltigt wurde. Mhm. Das wird es wahrscheinlich sein.
Ja. Genau. Naja, aber es kann auch gut sein, dass es noch was anderes ist, weil die haben ja, diese Menschen, da tut sich für mich jetzt, ne, seit wir uns damit beschäftigen, auch seit ich mich mit Trump beschäftige.
Nee, das ist genau die Geschichte, ja. Oleg, dann passt, dann hast du das schon erzählt, finde ich gut.
Aber es tut sich halt so ein Abgrund auf und du merkst einfach, was diese Leute machen mit ihrem Geld, die bringen die zum Schweigen einfach. Ja. Die bedrohen einfach das Leben und das sind solche Leute, die haben eh schon, stell mal vor, du wurdest vergewaltigt von diesen extremst einflussreichen Leuten, versuchst das noch irgendwie vor Gericht zu bringen, dass die irgendwie dann Gerechtigkeit erfährst.
Mit dem Leben bedroht.
Und dann wirst du bedroht und denkst, okay, entweder ich habe mein Leben, habe ich noch, so, und meine Familie und so weiter, und dann lasse ich das bleiben.
Ja, Wahnsinn. Genau, gehen wir mal weiter zu einem anderen Kandidaten. Und zwar habe ich dann noch auf der justice.gov-Seite gefunden, einen Fall mit der Case-Nummer 15CV07433LAB.
Liest du jetzt immer die Case-Nummer?
Ja, okay. Nur zu zeigen, was ich für eine journalistische Recherchiermaus
bin. Eine Investigativmaus.
Investigativmaus. Genau, auf den ersten Blick wirkt es eher technisch, aber inhaltlich hat es eine enorme Sprengkraft. Nämlich in diesem Fall befindet sich eine Zeuginnenaussage von Virginia Giffre, über die wir vorhin schon gehört haben, und E-Mails von einer gewissen Sarah Ransom, die ebenfalls ein Epstein-Opfer war. Und dann ist auch noch ein Anwaltsschreiben von der Anwaltskanzlei, die Alan Dershowitz vertritt. Ja, genau. Alan Dershowitz, haben wir vorher gehört, Hauptverteidiger O.J. Simpson, aber hat eben auch Jeffrey Epstein verteidigt und wahrscheinlich auch Trump. Und dieses Schreiben, von dem wir jetzt sprechen, ist halt adressiert an Richter Sweet, der eben im Verfahren rund um Virginia Giffre, Epstein und Ghislaine Maxwell eine zentrale Rolle spielte. Und Giffre behauptet eben, also in den Files steht das drinnen, dass Dershowitz sie zahlreiche Male missbraucht hat auf dem Anwesen von Jeffrey Epstein. Und dann spricht sie eben noch von einer anderen Frau, eben von dieser Sarah Ransom. Ne? Natürlich, weil es gibt immer mehr Kraft, wenn jetzt nicht nur eine Zeugin das aussagt, sondern du hast dann auch noch ein zweites Opfer, das das auch aussagt. Ne? Giffre behauptet, Sarah sei wiederholt in Epsteins New Yorker Anwesen gezwungen worden, Sex mit mächtigen Männern zu haben. Darunter, haltet euch fest, auch Bill Clinton, ein zweiter Präsident der Vereinigten Staaten, ehemaliger Präsident, Prince Andrew und Richard Branson. Branson, extrem erfolgreicher australischer Unternehmer, glaube ich. Also aber auch so ein Multimilliardär. Ja, und Epstein soll eben diese Begegnungen gefilmt haben, angeblich. Und Giffre gibt an, Teile dieses Videomaterials gesehen zu haben und selbst im Besitz davon gewesen zu sein. Aber aus Angst um ihr Leben hat sie es eben versteckt und gesichert.
Und das würde auch ein Grund sein, warum sie jetzt eventuell.
Naja, die.
Wenn das stimmt, dann ist es ein ganz, ganz handfester Grund, warum sie jetzt.
Ja, aber es wurde damals nicht das Beweismaterial zugelassen, aus irgendwelchen Gründen. Deswegen,
aus Gründen.
Genau, und jetzt versuchen die halt, diese Sarah unglaubwürdig zu machen. Genau, die Sarah ging auch 2008 zur Polizei, dort ist sie aber gedemütigt worden und nicht ernst genommen worden und eingeschüchtert worden. Genau, und als sie Epstein verklagen wollte, ist sie eben auch massiv bedroht worden und unter anderem eben durch Alan Dershowitz, mit dem sie eben ebenfalls angeblich sexuelle Kontakte hatte. Und genau, und in diesen Files geht es halt drum, wie die Anwaltskanzlei schreibt eben an den Sweet, Richter Sweet, und die versuchen, diese Sarah eben extrem unglaubwürdig zu machen. Genau, weil die nehmen, wollen halt dann auch irgendwelche E-Mails von ihr veröffentlicht haben, wo sie halt so ein bisschen wirr schreibt. Ja. So. Genau, und was hier noch brisant ist, Chiffre spricht eben von einer groß angelegten Vertuschung und angeblich sei eben Sarah später vom CIA eingeschüchtert worden und gezwungen worden, eine Verschwiegenheitsvereinbarung zu unterschreiben. Und sie soll angeblich auch mit dem Geld aus der Clinton Foundation zum Schweigen gebracht worden sein. Also bedeutet, ein Bruch dieser Vereinbarung würde sie halt in Lebensgefahr bringen. Mhm. Genau, das war auch in den Files drin.
Dieser Dershowitz, das ist auf jeden Fall ganz ein unangenehmer Typ.
Ja, pass mal auf. Dershowitz hat halt alle Vorwürfe zurückgewiesen und halt auch betont, dass er diese Sarah Ransom nie getroffen hat und nie mit ihr gesprochen hat und natürlich auch keinerlei sexuellen Kontakte zu ihr hatte.
Na klar.
Also steht für ihn halt Aussage gegen Aussage.
Er ist ja Jurist, der weiß ja, wie es am besten macht. Ne?
Genau. Und in Zusammenhang mit Chiffre, Virginia Chiffre. Ist er nie strafrechtlich angeklagt worden, aber es gab ein zivilrechtliches Verfahren und da haben sie sich dann 2022 geeinigt.
Geeinigt.
Das heißt, er hat das bezahlt.
Also diese Einigung, das ist für mich also irgendwie immer ein Geständnis der Schuld. Ne? Auch wenn es das nicht ist, ja, vor Gericht, aber boah, irgendwie
ja, genau,
ist das immer, warum, wenn du eigentlich komplett unschuldig bist, warum sollst du dann Geld bezahlen, um das zu beweisen?
Ja. Also es ist echt crazy. Genau.
Ja, sollen wir jetzt einfach noch mal ein paar andere Verschwörungen raushauen?
Ja, hau raus.
Genau. Also, eine andere Verschwörungstheorie, die ich ja einfach mal vortragen werde, ist
Verschwörungssage.
Das Verschwörungsmythos. Ja, das FBI soll anscheinend einen Brief, den Epstein kurz vor seinem Tod im Gefängnis an Larry Nassar geschrieben hat, gefunden haben. Der auch an dieser Brief ist anscheinend auch Teil der Epstein-Files. Larry Nassar ist ein ehemaliger Arzt und Physio des Turnverbandes der Frauen in den USA. Du merkst es, wo es schon hingeht. Mm. Auch als Arzt des Olympiateams und hundertfacher Sexualstraftäter. So, er sitzt gerade eine lebenslange Haftstrafe ab. In dem Brief geht es um die gemeinsame Liebe für, in Anführungszeichen, junge Mädels, wie es formuliert ist, und wie unfair es ist, dass der Präsident der USA, a.k.a. Trump, der diese Neigung ebenfalls teilt, nicht dafür belangt wurde. Ja, es gibt jetzt nicht wirklich einen Beleg für diesen Brief. Ja, er soll anscheinend bei den Epstein-Files dabei sein und der Inhalt ist auch sehr reißerisch formuliert, finde ich. Ne, ich kann ja trotzdem noch objektiv drauf schauen. Das sieht schon so ein bisschen nach absichtlichem Framing aus. Mhm. Und das macht auch irgendwie für mich nicht so wirklich Sinn, dass Epstein so aus dem Knast, da wird ja sowas kontrolliert, oder? Dass du einfach so eine Art von Brief, so ein praktisch Schuldeingeständnis nochmal raushaust. Aber der Inhalt, der ist definitiv nah dran an der Wahrheit. Sorry, also da können wir uns, das können wir uns ja wohl alle denken. Trump hat ja selber oft genug gesagt, wie er junge Mädels liebt, ne? Mm. Und dass er in Umkleiderkabinen von seinen damals von ihm organisierten Beauty-Events oder wie heißt die, diese diese Missballen oder ja. Sowas, die hat ja Trump selber organisiert. Und das hat, da hat er selber in einem Interview mal gesagt, da gibt es auch ein Video, dass er super gerne in die Umkleiden geht, wenn die dann noch alle oberkörperfrei sind und sich da irgendwie die Mädels auscheckt. Das ist ein Präsident der USA gerade, ne? Das muss man sich auch mal, das vergisst man immer, weil er so viel Scheiße schon gesagt hat, die genau auf sowas zeigt, ne? Und dann dieses Larry Nassar, auch wieder so ein hundertfacher Sexualstraftäter, der irgendwie die halben Turnverband vergewaltigt hat über Jahre hinweg und so, ne? Das sind alles dann Alan Dershowitz, der auftaucht, ne, und sich da zivilrechtlich einigt. Trump, der irgendwie seine Anklagen hatte. Harvey Weinstein.
Voll.
Und viele, viele weitere Namen, die halt irgendwie reich, einflussreich, mächtig, bekannt und alle mit einer Vergangenheit von irgendwelchen Gerüchten oder eigentlich auch, oder irgendwie Anklagen mit Vergewaltigung von Minderjährigen haben, ne? Das ist so ein Kreis, das sind alles die gleichen Leute. Und sorry, wenn mir jetzt jemand sagt, es gibt keinen Pido-Ring innerhalb dieser Machteliten. Das klingt ja so, pädophiler Ring innerhalb von Machteliten klingt ja so, als Boah.
QAnon.
Ja, QAnon und Dings und so. Und hättest du mir das vor 5 Jahren oder so gesagt?
QAnon sind noch Blutrituale on the top, aber es geht schon stark in die Richtung.
Ja, und Diddy, ne, natürlich Diddy. Auch wieder diese ganzen Sachen. Und ja. Dann denkt man immer so, ja, das ist nicht. Und deswegen finde ich das auch, ich will jetzt uns keine Wichtigkeit zuspielen in unserem Podcast, ja. Also wir machen das ja auch irgendwie so ein bisschen aus Spaß, auch wenn man manchmal der Spaß echt flöten geht, wenn man sowas liest. Aber...
Und sehr unfundiert, wobei für die Folge habe ich echt recherchiert, also nicht recherchiert, sondern recherchiert.
Recherchiert. So, und da gibt es ja auch viele Fakten, die einfach so schon, ne, das sind einfach, viele Sachen davon stimmen einfach, das ist schon belegt. Und ich rede da über solche Themen auch immer wieder, zum Beispiel mit meiner Mama oder irgendwie mit Freunden oder sowas, die jetzt nicht so in diesem ganzen Ding drin sind, ne, in diesem Rabbit Hole. Und für viele ist das sowas völlig Verrücktes. Also das ist so, das kommt gar nicht vor. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, weil das einfach überhaupt nicht ins Weltbild passt.
Genau.
Also weißt du, dass wir von einer verrückten Elite regiert werden, die Pidos sind und Leute umbringen lassen, damit ihre bösen Machenschaften nicht ans Tageslicht kommen.
Genau.
Kann man sich nicht vorstellen, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber jetzt,
und man will sich das auch nicht vorstellen. Man will ja nicht das Gefühl haben, dass man... Du bist ja, das Ding ist, sorry, aber wir sind ja völlig machtlos dagegen. Wir sind völlig machtlos. Und das Einzige ist, und das finde ich bei dem Epstein-Fall sehr besonders gerade, das finde ich hammermäßig, dass die breite Öffentlichkeit, die weltweite Öffentlichkeit Zugang dazu hat. Und es gibt so viele Podcasts und Insta-Kanäle und hier und irgendwie Leute, die irgendwie ein eigenes, weiß ich, was auch immer, irgendeine Form von Medium betreiben.
Ja, nur die sogenannten Staatsmedien, ich will nicht Mainstream-Medien sagen, weil das hört sich wieder, aber halt
die großen
Medien, die berichten fast gar nicht
darüber. Ja, in Deutschland wird auch sehr extrem.
Überleg mal bitte, als Michael Jackson angeklagt war, Jungs vergewaltigt zu haben, das war überall in den Medien und das ist nur unter Anführungszeichen ein Popstar. Aber wenn es darum geht, dass wirklich viele unterschiedliche vermeintliche Opfer aussagen, von Donald Trump geraped worden zu sein, minderjährige Opfer, wo berichten die Medien darüber? Und da sieht man wieder, sorry, die Medien sind einfach gekauft. Das sieht man hier anhand dessen.
Aber natürlich sind es gekauft. Komplett. Das sieht man vor allem anhand von, ich kann eine kleine Überleitung machen zu Robert Maxwell, der ja auch in den Medienbereich gearbeitet hat. Robert Maxwell, der Vater von Ghislaine Maxwell. Kurz zu ihm, einfach nur so ein bisschen. Der war, wie du bereits erzählt hast, ein britischer bzw. gebürtig tschechoslowakischer Medienmogul.
Mhm.
Aber wieder Medien. Ne?
Medien.
Dem Verbindungen zu diversen Geheimdiensten nachgesagt wurden. Dem FSB, also dem russischen Geheimdienst oder sowjetischen Geheimdienst damals, dem MI6, das ist der britische Geheimdienst, und vor allem zum Mossad, der israelische Geheimdienst. Robert ist 1940 nach Großbritannien geflohen, vor den Nazis, weil er hat auch einen jüdischen Hintergrund, und trat dann 1943 als Soldat in den Zweiten Weltkrieg ein, auf Seiten Großbritanniens. Nach dem Krieg arbeitete er als Presseoffizier in Berlin und vergab da in seiner Position zum Beispiel Vertragslizenzen. Verlagslizenzen, Entschuldigung. Mhm. Vertragslizenzen für Verlagslizenzen.
Okay.
So, in dieser Position knüpfte er dann wichtige Beziehungen zur Presse und Medienleuten, natürlich, ne?
Natürlich.
Er baute dann, jetzt mache ich einen großen Sprung, so, er hatte dann seine Kontakte und so, kehrte zurück nach England und kam schon in Kontakt mit Presse- und Medienleuten in Berlin und kehrte nach England zurück und baute sich dann ein riesengroßes Medienimperium auf, expandierte danach auch in die USA, besaß unter anderem auch eine Zeitung in New York, gründete eine Wochenzeitung dort und so weiter. Also der hatte ganz viele verschiedene Zeitungen und Tagesblätter und was auch immer, ne? Und er investierte auch nach Osteuropa. Der hatte zum Beispiel auch Hönnecke hat da, glaube ich, auch interviewt und eine Biografie über den geschrieben und so, ne? Also der hat...
Keine Ahnung.
Ja, I'm just saying, das ist okay. Irgendwie so. So, der investierte, wie gesagt, auch nach Osteuropa sehr viel und übernahm sich, ne, mit seinen ganzen Investments und musste dann aufgrund, wie wir schon rausgefunden haben, von hohen Schulden einige seiner Zeitungen dann auch verkaufen. So, 91 ist er dann mit 68 Jahren unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Und das war auch kurz bevor sein Finanzskandal öffentlich wurde. So, zu seinem Tod nochmal. Also er war mit seiner Nacht, Lady Ghislaine, im Atlantik unterwegs vor den Kanarischen Inseln. Keine Gäste waren auf dem Boot, keine Familienmitglieder, nur seine Crew von ungefähr 6 Leuten. Robert ist in der Nacht vom Boot verschwunden und seine Leiche wurde dann in den Morgenstunden aus dem Wasser geborgen.
Das heißt, es war einer der Angestellten. Ja, muss ja wohl so gewesen sein.
Offizielle Todesursache war dann Ertrinken. Er war wohl alleine nachts am Deck unterwegs und ist dann gestürzt oder gerutscht und über Bord gegangen.
Also ich war schon super viel auf Booten.
Naja, er war schon ein bisschen älter, hatte ein bisschen medizinische Probleme.
Aber du hast ja bei Booten, du hast ja eine Reling. Also du fällst ja nicht so easy-peasy über eine Reling drüber, oder? Ja.
Manche behaupten deswegen, es war Suizid aufgrund des bevorstehenden Ruins. Mir war ja völlig klar, dass gegen ihn schon ermittelt wurde und so.
Ja, also ich glaube nicht, dass der unfallmäßig
glaube ich auch nicht.
Außer er war hakedicht.
Ja, es wurde kein Abschiedsbrief und so weiter gefunden, was darauf hinweisen würde, aber nicht alle Leute, die sich suizidieren, schreiben auch Abschiedsbriefe. So, und dann gibt es natürlich noch die Theorie, dass er ein Schläferagent vom Mossad war. Ja, dass der nämlich zwischen den Geheimdiensten irgendwie als Mann der Medien operiert hat und halt vom Mossad irgendwann angeworben wurde, um eben Informationen weiterzugeben und im Falle von, weiß nicht, wenn der Mossad ihm irgendwelche Aufträge erteilt, dann irgendwas machen kann. Das ist so ein Schläferagent oder so ein Informant sogar eher, ne? Das ist, glaube ich. So, diese Theorie wird vor allem gestützt durch den hochdekorierten Investigativjournalisten Seymour Hersh. Und dieser Seymour Hersh ist übrigens ein Pulitzer-Preisträger.
Seymour.
Das ist ein Pulitzer-Preisträger, will ich nur sagen. Okay. Das ist jetzt no shit, sondern der hat das als erstes irgendwie rausgehauen, dass der anscheinend für den Mossad aktiv war.
Aha.
Ja, das wollte ich nur sagen. Genau.
Ja, und heißt ja auch,
also dass, die Theorie geht, genau, die Theorie ist, er war Mossad-Agent und die Verschwörung ist jetzt, dass der Mossad den hat umbringen lassen.
Okay, aber dann, okay, der Mossad hat ihn umbringen lassen, aber es gibt ja auch eine Verschwörungstheorie, dass Ghislaine auch vom Mossad installiert war und Jeffrey Epstein dann eben auch, also quasi, dass die halt diesen ganzen pädophilen Ring aufgebaut haben, um Leute von hohem Rang und Namen zu erpressen. Also die Verschwörungstheorie gibt es ja auch.
Da kann ich was Genaues zu sagen.
Da, ja, okay, dann sag mal.
Naja, das ist ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter, nämlich Robert David Steele, der behauptet, dass Epstein ein Fake-Milliardär war, der vom Mossad angeheuert wurde, um gemeinsam mit Ghislaine Maxwell einen Prostitutionserpressungsring zu führen. Also junge Frauen zu prostituieren, um die pädophilen Politiker und Celebrities zu verführen und danach damit zu erpressen. Ghislaine soll den Prostitutionsring mit Minderjährigen bereits in New York geführt haben und der Mossad brauchte aber eine Person, die das Ganze zu den richtig Reichen und Einflussreichen in den USA bringt. Und laut Steele soll Maxwell Epstein gemanagt haben. Er behauptet auch, dass der Mossad durch diese Erpressung Zugang zu, vor allem Zugang zu Computern von diesen einflussreichen Leuten bekommen wollte, um dort dann so ein Backdoor-Programme aufzuspielen. Das sind so Programme, die den Computer ausspionieren, um damit dann, und das finde ich sehr interessant, diesen Punkt, um damit dann sensible Trading-Daten zu bekommen für die Wall Street,
ja.
Damit die dann an Patatas machen können.
Ich finde das hier so gerade widersprüchlich, dass sie Jeffrey gebraucht hat, um zu den Reichen und Einflussreichen zu kommen,
ja, weil ich weiß,
eigentlich war ja Jeffrey derjenige, der durch Ghislaine zu den Reichen und Einflussreichen gekommen ist.
Ja,
ich würde es eher so interpretieren, dass sie einen Mann gebraucht hat,
ja, genau.
Um andere Männer dazu zu bringen, weil weißt du, wenn Jeffrey sagt, hey, guck mal, das sind meine minderjährigen Prostituierten.
Ja, ja, das wollte ich auch noch sagen, die haben einen Typen gebraucht.
Ja, genau, die haben hat wahrscheinlich Typen gebraucht, um... Ja. Weil wenn es nur eine Frau macht, dann...
Und er war ja in New York und war auch tätig für die New Yorker, der war tätig in der New Yorker Finanzwelt. Und die haben ja explizit, um die Börse zu beeinflussen, die haben Zugang zu Leuten aus der Finanzwelt gebraucht. Vielleicht konnte das die Ghislaine nicht liefern.
Kann durchaus sein. Das heißt ja dass Amerika so ein bisschen von Israel... gekauft und regiert.
So, an dieser Stelle auch eine kleine Triggerwarnung für die Leute, die sich davon triggern lassen. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass man das mittlerweile
vorsichtig sein muss.
Das
geht überhaupt nicht gegen ein jüdisches Volk, das was auf der ganzen Welt verstreut ist, sondern das geht rein gegen den Staat Israel. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan seit dem Palästinakrieg. Vorher war ich relativ neutral zu Island gestimmt, weil ich die ganze Geschichte nicht kenne, aber durch die ganze, durch den Genozid.
Nein, aber also, sorry, man kann einfach sagen, mit jüdisch oder nicht, Netanyahu und seine rechtsradikalen Buddies, die auf der ganzen Welt echt für viel Leid sorgen, so, das ist für mich nichts mit Religion zu tun. Nö. Das sind einfach genauso wie Trump und Putin und der verrückte Nordkoreaner und so weiter. Das sind alles Leute, die einfach Macht, Einfluss und Leid.
Ja, mir tut es halt wahnsinnig leid für die jüdische Population, dass Israel so viel Scheiße baut, weil das halt sich alles dann auch auf deren Rücken mit Antisemitismus austrägt.
Ja.
Und ich finde es furchtbar.
Und das ist gut, und wenn wir jetzt aber davon reden, von Mossad und von Israels Einfluss auf den USA, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir besonders was ein Problem mit Juden und Jüdinnen haben, sondern da gibt es einfach...
Ich habe prinzipiell ein Problem mit religiösen Fundamentalisten, aber wenn mal jemand mit seiner Religion nicht auf dem Eierstock geht, dann ist alles cool. Egal.
Ja. So, und das war jetzt so das Ding. Und jetzt reden wir Ausschweifung. Weiter.
Wollen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Files gehen? Oder bist du fertig mit der Mossad-Kiste? Oder kommt da noch...
Na, ich habe zum Beispiel Ira Rosen. Ira Rosen wahrscheinlich. Mhm. Ne? Das ist ein amerikanischer Produzent. Filmproduzent, der behauptet, dass Ghislaine Maxwell vor ihm geprahlt hat, dass Epstein kompromittierte Informationen zu vielen
Nochmal.
Den Satz mache ich nochmal.
Mach ich nochmal.
So. Ira Rosen, ein amerikanischer Produzent, behauptet, dass Ghislaine Maxwell vor ihm geprahlt hat, dass Epstein kompromittierende Informationen zu vielen einflussreichen Leuten besitzt, zum Beispiel Bill Clinton, Trump, Bill Gates. Diese Informationen wurden ausländischen Regierungen, namentlich Russland und Israel, weitergegeben, um Druck auf die Persönlichkeiten auszuüben. Also Netanyahu und Putin sollen anscheinend kompromittierendes Material zu zum Beispiel Trump haben.
Ah.
Und sorry, wenn man sieht, was gerade politisch abgeht, außenpolitisch auf der Welt abgeht, da kann man sich das nur zu gut vorstellen, weil das ist schon extrem...
Gibt es denn nicht die E-Mail, wo drinnen steht, ob Trump noch das Bild besitzt, wo man sieht, wie Trump, Clinton einen, ich muss jetzt ein Codewort nehmen, weil unser Kind ist gerade dazu gestoßen, einen blubbert.
Ja, das ist in den Epstein-Files ist eine Mail von Epstein an seinen Bruder, in dem auch behauptet wird, dass Trump Bill Clinton einfach mehrfach einen geblubbert hat und ausgerechnet Putin Bilder davon hat. Das ist in den Epstein-Files.
Das ist richtig lustig, sorry, wenn es stimmen würde. So, jetzt müssen wir ganz kurz pausieren, weil wir mussten jetzt unser Kind wegschicken, das darf überhaupt gar nicht hören, was wir jetzt weiterreden.
Auf gar keinen Fall, ja. Haben wir schon gesagt, dass wir heute in der Sauna wieder aufnehmen?
Ja, wir sind wieder nicht in Berlin, wir nehmen wieder in der Sauna auf, weil hier ist doch, glaube ich, eine ganz geile Akustik noch dazu mit den neuen Mikros.
Ja, und hier ist es so schön schwitzig oder heiß, aber ich schwitze schon wieder, ja.
Ich auch, aber die Sauna ist natürlich nicht an. Anyways, befinden sich in den Epstein-Files natürlich nicht nur Aussagen von Opfern, sondern halt auch Mitschriften von vorgeladenen Zeuginnen, von den Gerichtsverhandlungen, von Ghislaine Maxwell. Ghislaine. Und genau, und hier wurde ein Zeuge vorgeladen, was kein Opfer ist. Und den Ausschnitt fand ich ganz spannend und deswegen, Oleg, würde ich dich bitten, ich lese den Anwalt, du lest den...
Ja.
Okay. Hatten Sie eine persönliche Beziehung zu Donald Trump?
Was verstehen Sie unter einer persönlichen Beziehung?
Haben Sie private Zeit mit ihm verbracht?
Ja.
Also haben Sie sich mit ihm getroffen?
Ja.
Haben Sie sich jemals gemeinsam mit Donald Trump aufgehalten, während Mädchen unter 18 Jahren anwesend waren?
Ich würde sehr gerne darauf antworten, allerdings wurde mir geraten, von meinem Recht, mich auf den 5., 6. und 14. Zusatzartikel der US-Verfassung zu berufen, Ma'am.
Danke, Oleg. Genau, diese Zusatzartikel berufen sich auf das Recht, nicht auszusagen, um sich beispielsweise nicht selbst zu belasten.
Ja, so. Oder andere, aber... Vor allem, um sich nicht selbst zu belasten.
Vor allem,
um
sich nicht selbst zu belasten. Ja, also hört sich schon stark danach an, als würde man Trump nicht belasten wollen oder beziehungsweise sich selbst auch nicht, weil...
Jeffrey Epstein hat auch immer von genau den Satz Gebrauch gemacht, ne? Dass er sich darauf beruft, dass er nicht aussagen möchte, weil ihm dazu geraten wurde. Und der hat ja auch immer gesagt, so, ich würde sehr gerne darauf antworten, aber leider verbieten es mir meine Anwälte, ne?
Ja, genau. Und es gibt halt... da drinnen in diesen Files eben sind dort auch eben diese Befragungen von irgendwelchen Zeuginnen und Opfern oder aus den Gerichtsverhandlungen auch Mitschriften. Und zum Beispiel gibt es da halt auch eine Befragung über Bill Clinton und die Person, die befragt wird, antwortet immer nur mit Fifth.
Fifth.
Also Fifth Amendment, der fünfte Zusatzartikel. Das ist so krass. Ich meine, keine Ahnung. Weil du stehst ja natürlich unter Eid.
Ja.
Du könntest halt, wenn du lügst, würdest du sagen, nee, Bill Clinton war da nie. Nee, habe ich nie gesehen. Weil da ist dann zum Beispiel so eine Frage, haben Sie Bill Clinton jemals mit minderjährigen Mädchen gesehen? Mhm. Fifth.
Ja.
Also, weißt du, das ist
Das ist eigentlich basically ein Schuldeingeständnis, nur ein Schuldeingeständnis. Alle wissen es, aber du kannst nicht belangt werden dafür.
Ja. Yeah.
Im Prinzip. Aber kann man denn nicht. Aber das finde ich so schräg mit diesem Amendment, weil, wenn jemand sagt Fifth und es ist klar, dass dahinter sich eine Information verbirgt und du bist unter Eid vor einem Gericht, kann man denn dann nicht, außer du hast selber wahrscheinlich eine Straftat begangen, dann verlierst du das Recht darauf, dass du irgendwelche Informationen zurückhältst.
Wenn du eine Straftat begehst und es gibt keine Beweise davor und du sagst aber einfach nichts, dann kann dir keiner was anhängen, ist so.
Ja, das ist so scheiße, ne? Weil man weiß ja genau, das finde ich so scheiße an unserem, irgendwie, das ist so die schlechte Seite an diesem Rechtssystem, dass du halt einfach die Leute, wo du weißt, wenn die sich die ganze Zeit auf diese Rechte berufen, dass die einfach belastbare Informationen haben für sich oder für andere und so, dass
weil
du die nicht rauspressen kannst.
Weil sonst würdest du einfach aussagen, ne?
Wenn du, ja, klar.
Ja, das ist echt crazy. So, ich bin durch, glaube ich. Du hast noch weitere Verschwörungen.
Ja, naja, also ich finde es, also eine Sache, die ich spannend und weird finde, ist, dass Ghislaine Maxwell, die ja jetzt sozusagen zu Recht angeklagt wurde und dann im Gefängnis saß, die wurde letztes Jahr in ein anderes Gefängnis verlegt, was ich super schräg finde. Und zwar, die war ja in Florida inhaftiert und wurde dann in ein Minimum Security Gefängnis nach Texas verlegt, wo sie sehr viele Annehmlichkeiten hat und so weiter. Was halt wirklich, also da ist sogar, glaube ich, mit inhaftiert ist irgendwie eine, die bei diesem Housewives of Beverly Hills oder irgendwie sowas, aus so einem Reality-TV-Format sitzt da zum Beispiel eine, die irgendwie Geld hinterzogen hat. Da sind halt so Leute drin, die so ein bisschen Geld veruntreut haben und sowas, ne?
Also so Finanzbetrüger und
ja,
sowas.
Ja, sowas, also so leichter Kram eigentlich.
Keine Gewaltstraftäter, Mörder etc.
Nein, überhaupt
nicht. Aber ich meine, sie ist eine verurteilte Sexualstraftäterin.
Genau, und die dürfte da eigentlich auch gar nicht reinverlegt werden. Da mussten extra irgendwie Gesetze zu verändert werden. Und sie ist erst dort reingekommen, nachdem es intensive Verhandlungen gab in der, boah, das ist, da bin ich ein bisschen überfragt.
Wer ist Justizminister?
Barr. Ja, genau. Und es gab, der Trump hat ja, der lässt ja immer wieder Leute begnadigen. Der hatte diese Pardon-Dingsbums und das lief in einem Zeitraum, wo der diese Begnadigungen praktisch ausgestellt hat, hatte sie Verhandlungen mit einem Anwalt über, es hieß anscheinend, ist es über Jeffrey Epstein, aber es war auch hinter verschlossenen Türen und alles. Und danach hat sie dann einfach, wurde sie verlegt in so ein Minimum Security Prison. Das heißt, die hat, also
Ärgstens. Und ja, aber es kann schon sein, ne, dass die vielleicht so einen internen Deal mit Trump hat,
klar,
der so sagt, okay, du hältst jetzt schon die Klappe, ich gebe dich jetzt in ein ansehnliches Gefängnis.
Na
und in 10
klar.
Jahren, wenn so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, dann
also das ist doch
begnadigen.
So
also wenn die
offensichtlich,
Eule,
dass der sich selber
in 10
einfach
Jahren
schützt.
Begnadigt wird, also aber dann ist Trump hoffentlich gar nicht mehr Präsident.
Naja, redet er jetzt schon über eine dritte Amtszeit.
Ja, aber das
so,
wäre, ne? Geht sich trotzdem nicht aus.
Naja, das wird fix so eine Putin-Nummer, dass der Trump versucht, die Verfassung zu ändern, um noch länger im Amt
ja,
zu bleiben.
Ja, sicher, weil
100%.
Auch wenn du
als ob der geht.
Im Krieg bist, kannst du es ja auch
ja.
Aushebeln. Das vielleicht
genau.
Hat er deswegen den Krieg angefangen und gar nicht, um von seinen Sexualstraftaten abzuhängen.
Ich fand es auch interessant, was auch Richtung Mossad-Verschwörung nochmal kurz geht. Jeffrey Epstein soll sich anscheinend, während dieser erste Deal ausgehandelt wurde, wann war das, 2008? Soll er sich, während der Deal ausgehandelt wurde, anscheinend in Israel aufgehalten haben. Das fand ich irgendwie interessant. Das würde passen zu diesem, zu der Mossad-Verschwörung oder zu diesem Israel-Connect, den er hat. Weil wenn der Deal zum Beispiel nicht durchgegangen wäre, der würde angeklagt werden oder keine Ahnung, was wäre schon außer Land und in Israel und geschützt vom Mossad, rein theoretisch. Ne?
Ja.
Nur, was dazu vielleicht nicht so ganz passt, ich weiß nicht, wenn man gegen den schon, na, obwohl, der war ja nicht in Untersuchungshaft, der konnte sich frei bewegen.
Wer?
Epstein, bis zu die,
ach so,
das
ja,
Urteil.
Der war wahrscheinlich auf Kaution draußen.
Ja.
Ja.
Aber dann darfst du ja nicht das Land verlassen, rein theoretisch.
Eigentlich
aber
rein
anscheinend,
theoretisch nicht.
Rein theoretisch soll er sich, das ist, glaube ich, die Verschwörung, dass er sich dann trotzdem in Israel aufhalten hat.
Außer beruflich vielleicht, wenn du es irgendwie nachweisen kannst, dass du, ich weiß es nicht.
Ja.
Das müssen wir.
Es gibt noch eine Sache, die ich auch sehr verstörend fand. Es gibt ein Bild in den Epstein-Files und das ist eine Schublade voller Uhren. Das sind jetzt keine besonders wertvollen Uhren, sondern das sind so, ja, so ein bisschen klotzige Armbanduhren einfach. Und die Verschwörung ist, dass der Epstein anscheinend dort Mikrofone reingemacht hat in diese Uhren und diese Uhren an seine Opfer ausgehändigt hat, also an die minderjährigen Mädchen, die in seinem Dunstkreis waren.
Das würde so gut passen,
ey. Ja, und man fragt sich halt, warum ist in den Epstein-Files ein Bild von diesen Uhren? Und warum hast du in der Schublade, da liegen so 10 Uhren drin oder sowas, warum hast du die? Und es gibt auch noch andere Fotos an dem. Also du siehst auf ganz vielen Fotos, dass die haben alle, diese Opfer von dem haben alle auf den Fotos immer Uhren an. Und es gibt ein Foto, wo der Epstein zwischen 3 jungen Mädels sitzt und einer gerade so eine Uhr anzieht.
Tracking,
auch.
Vielleicht war das der Vorgänger von der Apple Watch.
Nee, also es ist viel einfacher. Er trafficked diese Mädels mit diesen Uhren an irgendwelche anderen Leute, lässt sie mit denen irgendwas machen und dann hat er das auf Band und kann die damit erpressen. Und das ist schon irgendwie, also dass dieses Foto von diesen Uhren da drin ist und die, also das ist schon für mich ziemlich nah dran an der Wahrheit, finde ich.
Kann sein.
Ja, und diese ganzen Aussagen, die wir auch irgendwie in verschiedenen Verschwörungen hatten, dass Leute immer wieder sagen, dass sie auch damit geprahlt haben, auch die Ghislaine, dass die halt einfach belastendes Material haben. Und dann da habe ich mich immer gefragt, haben die die immer aufgenommen mit Kameras oder sowas, so wie Diddy, ne, immer abgefilmt. Aber es ist ja viel einfacher, wenn du einfach das auf Band hast und die dann irgendwie sagen, oh Herr
aber du hast
XY, Prinz von so und so oder Politiker XY oder Popstar XY, soll ich mich ausziehen? Ja, zieh dich mal aus, Mädel und so. Dann hast du das einfach auf Band und fertig. Damit hast du die Leute gleich am Sack. Und
crazy, ja. crazy.
Und dieses Foto, und das ist halt eben an den Epstein-Files so spannend, weil da sind halt einfach unkommentiert solche Bilder drin und du fragst dich, warum war das interessant für die? Warum haben die das abfotografiert? Mhm.
Ja, genau. Ich wollte abschließend noch was zu Ghislaine Maxwell sagen, was mir gerade einfällt. Die hat sich ja nicht für schuldig bekannt und hat halt bis zum Schluss alles abgestritten.
Wirklich?
Ja, also zum Beispiel auch.
The Audacity.
Zum Beispiel auch, gibt es ja wirklich viele Beweisfotos mit dieser Virginia Chiffre und Prince Andrew. Und die streitet das einfach ab. Ja, ich weiß nicht, wann das Foto entstanden ist. Ja, ich kann mich da gar nicht erinnern. Also sie kann sich an extrem viel nicht erinnern, sagen wir so. Also abstreiten ist es gar nicht, sondern sie sagt immer, sie kann sich nicht erinnern, weiß sie nicht mehr, kann sich nicht erinnern.
Ja, dieses nicht erinnern können, das kennen wir auch aus Deutschland von einigen Politikern, würde ich sagen. Also Olaf Scholz, der dann sich nicht erinnern kann, dass er sich mit irgendwelchen Leuten getroffen hat, die kriminelle Handlungen getrieben haben.
Boah, mir raucht der Kopf. Wir haben jetzt auch gar nicht irgendwie, ich habe ein paar Sachen jetzt gar nicht mehr erzählt, aber wir sind doch schon lange, aber ich glaube, wir haben das Wesentliche und ich glaube aber, dass da einfach noch viel rauskommen wird und wir werden da immer wieder euch up to date halten.
Ja, vielleicht hauen wir auch mal eine kurze Folge mit einfach so, ich meine, Verschwörung der Woche ist vielleicht ein Format, das zurückkehren könnte.
Genau, dann können wir Epstein-Updates bringen.
Genau.
Und
ich hoffe, ihr habt einfach jetzt mal einen Überblick bekommen zu diesem ganzen Skandal so ein bisschen. Das wäre mir wichtig, dass ihr das einordnen könnt, was auch bei Epstein-Files gerade in aller Munde sind. Ne, und Ghislaine Maxwell. Ja.
Ja. Und dann würde ich mal sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein. Drückt die Glocke.
Ich weiß nicht mal, von welcher Glocke du redest, aber drückt auf die Glocke.
Na, die Glocke, die dir halt anzeigt, wenn wir eine Folge veröffentlichen, dann ploppt es quasi auf Spotify zum Beispiel bei dem Streamer eurer Wahl. Drückt die Glocke. Abonniert uns. Teilt uns.
Schickt
kommentiert
uns.
Du hör mal auf mit deinem Geld schicken.
Wir
sind doch keine
brauchen's.
Bettler.
Na, Bettler sind wir nicht. Wir sind Entertainer. Okay, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Und ja, bis zum nächsten Mal
bei
und tschüss.